Hallo und herzlich willkommen zu Auch Interessant. Mein Name ist Ali Hackelife und heute mit dabei ist der Extremsportler Kalle, besser bekannt als Einer für Kalle. Hi Kalle.
Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast bei Ali Hackelife mit Einer für Kalle. Freut mich sehr, danke für die Anfrage.
Jo, freut mich, dass du so kurzfristig zugesagt hast. Wir haben einen gemeinsamen Bekannten, den Imp, und über den ist der Kontakt zustande gekommen, denn ich hatte länger schon vor, eine Sendung zum Thema Wingsuit, Fliegen und Basejumpen zu machen. Und da hatte ich einen Gast angefragt, der ist jetzt allerdings aus persönlichen Gründen verhindert. Und da meinte Imp hier, frag doch mal Kalle, der macht das auch. Da habe ich mir so ein bisschen angeschaut, was du gemacht hast. Was würdest du dem Außenstehenden sagen, was machst du da eigentlich? Also Basejumpen, Wingsuit, was ist der richtige Begriff?
Genau, also ich glaube, man kann alles erstmal unter Fallschirmspringen setzen. Und Fallschirmspringen hat dann nochmal so zwei verschiedene Disziplinen in sich selbst. Das eine ist halt, wenn man aus dem Flugzeug springt. Das ist dann ganz normales Skydiven oder Fallschirmspringen, so wie es die Leute auch teilweise immer kennen. Und dann gibt es noch das sogenannte Basejumpen. Und Basejumpen ist halt quasi alles, was man nicht aus dem Flugzeug macht, sondern von allem anderen. Das heißt von Objekten, von Gebäuden, vom Berg, von allen Sachen, von denen man halt runterspringen kann, die kein Flugzeug sind.
Genau. Base steht ja für Building, Antenna, Span und Terrain. Was war das?
Earth, genau. Aber nice, gut schlau gemacht. Ja,
Building Antenna, Span and Earth für Base. Und also von Radiotürmen, Funkmasten, von Brücken runter, von Gebäuden und von Klippen und Überhängen.
Genau, richtig. Also das sind so die typischen Objekte, die man kennt. Manchmal ist lustig, in der Base-Szene selber streitet man manchmal darüber, ist jetzt zum Beispiel ein Radio-Tower, was ist denn das? Ist das jetzt ein Gebäude oder ist es jetzt doch eher eine Antenne? Aber wenn du dann manchmal so Sachen hast, genau, wo es halt am besten passt.
Und du, also ich habe dich da so unterbrochen, also es gibt diese zwei großen Formen. Es gibt das aus Flugzeugen oder dann auch aus anderen fliegenden Objekten. Leute springen ja auch aus Heißluftballons und so weiter ab. Und das dann in Unterscheidung zu, man springt von einer Oberfläche, auf der man steht, ab?
Genau, also ich glaube so, der Unterschied ist vor allen Dingen zwischen diesen beiden, dass du halt, wenn du aus einem Flugzeug aus einer sehr sicheren Höhe, das ist halt in den meisten Fällen 4000 Meter, abspringst, dann hast du halt, falls mal was schief gehen sollte, genug Zeit in deinem Skydive-Fallschirm noch einen zweiten Fallschirm zu ziehen. Also man springt, wie gesagt, meistens sind das so 4000 Metern, dann fällt man oder fliegt man, je nachdem, was für eine Disziplin man macht, bis auf circa 1000 Meter und zieht dann seinen Hauptfallschirm. Und wenn dann doch mal was schief gehen sollte, dann hast du noch relativ viel Zeit, dass du diesen Hauptfallschirm abtrennen kannst und dann kannst du noch einen zweiten Fallschirm ziehen im Skydive-Fallschirm und hast dann quasi so eine doppelte Sicherheit. Es geht sehr, 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 sehr selten was schief, aber falls, hast du mal eine Sicherheit. Und beim Basejumpen ist halt diese Hauptkomponente, die mit dazukommt, du hast halt nur einen Fallschirm. Das heißt, sollte mal irgendwas schiefgehen an diesem einen Fallschirm, dann musst du sehr gut reagieren und sehr schnell. Und ja, dann wird es natürlich immer sehr schnell relativ kritisch gleich.
Da werden wir später, denke ich, auch nochmal drüber sprechen, weil man bei dem Hobby nicht außen vor lassen kann, was da für Gefahren mit einhergehen. Dann vielleicht mal zu dir, wie bist du überhaupt zu dem Hobby gekommen? Wenn ich überlege, ich habe Wingsuit-Flieger irgendwie so um die 2012, 13er vermehrt auf YouTube gesehen und das war so GoPro, Red Bull haben gezeigt, hier irgendwelche verrückten Österreicher zimmern den Berg runter und ich habe mir gedacht, verrückt, dass Menschen das überleben können, aber irgendwo das ist ja ein Hobby, das ständig neue Leute anzieht, also irgendwie muss man da ja auch reinkommen und niemand startet als Extrem-Profisportler für Red Bull.
Voll, und es ist super ironisch, dass du das sagst, dass du durch Videos quasi darauf überhaupt aufmerksam geworden bist, weil das war bei mir damals genauso, ein bisschen früher als 2012, also ich habe auch so mit den Anfängen von YouTube auch tatsächlich schon, so 2007, 2008 drum, war ich auch schon selbst auf YouTube sehr aktiv als Gucker und habe da auch genau schon solche Videos gesehen, also wirklich diese typischen Wingsuiter, die auch im Basejumpen, was ich dann später gelernt habe, da die Berge runterhacken und was natürlich absolut beeindruckende Bilder waren. Und das ist jetzt ironisch nochmal, weil im Basesport selber ist es so ein bisschen teilweise verschrien, dass man sagt, viele fangen diesen Sport an, weil sie halt irgendwelche Leute gesehen haben im Internet und es hängt aber so viel mehr darum. Mhm. Aber tatsächlich kommen sehr, sehr viele Leute auch durch diese Videos und solche Inspirationen, wie es auch bei, keine Ahnung, super vielen anderen Disziplinen einfach ist, ne? wo man halt von inspiriert werden kann, wenn man das im Internet sieht, auch über Videos da rein. Und sowas bei mir damals auch. Ich habe das ganz, ganz früher mal gesehen und war generell auch immer so ein, ich sag mal, ein Typ, der in meinem Leben viel Sport gemacht hat und gerne auf, ich sag mal, sehr besondere Sachen, ja, also sehr besondere Sachen gemacht hat und immer so ein bisschen leben wollte, wie jetzt andere nicht gelebt haben. Oder ich wollte ein Leben führen, was jetzt nicht schon millionenfach vor mir gelebt wurde, so. Und das heißt, ich habe schon früher mal irgendwelche Sachen gemacht, wo man halt irgendwelche Grenzen überschreitet oder, das muss jetzt nicht unbedingt sportlich gewesen sein, aber in allen möglichen Formen. Und ja, und dann 2021 habe ich sehr viel gearbeitet, auch mehrere Projekte gemacht, übrigens auch eins, wo Imp mit involviert war, ironischerweise. Und 2021 dann im Sommer, da habe ich dann wieder so ein bisschen, waren alle Projekte so vorbei und dann habe ich mir gedacht, boah, jetzt habe ich mal Zeit wieder für irgendwas und hatte auch die möglichen Finanzen, weil Fallschirmspringen ist auch relativ teuer und habe mich schlau gemacht generell, wie wäre es denn jetzt, wenn ich jetzt endlich mal mein Ziel erreichen wollen würde, was ich mir damals so gedacht hatte, als ich diese Leute da rumfliegen sehen habe über den Berg und ich gehe das auch mal an. Und so ging das damals bei mir los. Dann habe ich mich schlau gemacht, wie kommt man überhaupt dahin, dass man mit so einem Anzug vom Berg springen kann. Und genau, man muss vorher halt dann Fallschirm springen.
Wie kommt man denn dahin? Also Fallschirmsprung ist so eine Sache, ich kenne einige Leute, die jetzt nicht dadurch auffallen, dass sie ihr Leben am Limit leben oder krasses Zeug machen, die das untereinander geschenkt bekommen und dann machen als Tandemsprung und so weiter. Deswegen, also Fallschirmspringen ist ja heutzutage etwas, das kannst du als Dienstleistung einfach so von der Stange wegklicken, aber in den Wingsuit-Anzug steigen und vom Berg springen, gibt es da Hürden, Qualifikationen, Tests, Trainings, wie kommt man dahin?
Genau, also erstmal auch coole Sache, dass du das auch so beschrieben hast mit von der Stange wegspringen. Also jeder kann das quasi machen und jeder kann erstmal generell Fallschirmspringen gehen mit einem Tandemsprung. Und ist auch ein cooles Erlebnis, also für jeden da draußen, der das halt noch nie mal gemacht hat, ist wirklich eine empfehlenswerte Sache. Ich habe meinen ersten Fallschirmsprung auch als Tandem gemacht, damals 2000, also noch Jahre bevor ich selber Fallschirmspringen gemacht habe, damals noch in Neuseeland. Und da merkt man halt schon, was das für ein cooles Gefühl ist. Und häufig ist das auch bei Tandemgästen so, die kommen unten an und denken dann so, wow, das will ich jetzt länger machen, weil das einfach ein cooles, einmaliges Gefühl ist. Und genau, die generelle Fallschirmausbildung beziehungsweise überhaupt in den Wingsuit zu kommen, ist tatsächlich ein längerer Weg. Also es ist nicht einfach so, dass man irgendwo hingehen kann zum Sprungplatz und dann sagen kann, hey, ich will jetzt mal Wingsuit fliegen, let's go. Sondern man muss erstmal eine ganz normale Fallschirmsprung-Ausbildung durchlaufen. Und die sieht so aus, dass man erstmal einen Sprungplatz braucht, weil es gibt schon relativ viele Sprungplätze in Deutschland, aber man muss auch gucken, wo genau kann man das machen. Das geht nicht an jedem Flugplatz oder so. Und dann macht man eine Theorie, wie beim Führerschein auch. Man geht natürlich sehr, sehr viele Gefahren durch, die passieren können. Wie man reagiert in solchen Sachen, das sind so vor allen Dingen die, also das ist wirklich das Hauptthema. Natürlich dann alle möglichen anderen Sachen wie Wetter, Begebenheiten im Flugzeug, wie bewegst du dich richtig in der Luft, dass du auch in einer guten Position bist, den Fallschirm zu ziehen und so weiter und so fort. Also wirklich ganz viele theoretische Sachen. Muss dann auch eine Prüfung ablegen dafür und muss dann auch natürlich Testsprünge machen. Aber das ist das schon das Coole bei so einer Fallschirmausbildung. Man macht diese Theorie, man geht auf die Gefahren ein und ich glaube auch bei uns war es auch so, wir haben an einem Tag Theorie gemacht und am nächsten Tag direkt geht es dann tatsächlich schon in den Flieger rein. Also man schaut sich natürlich das Equipment an und versucht alles zu lernen und dann geht es tatsächlich schon zum ersten Sprung und das ist tatsächlich auch schon was Besonderes, weil man schon beim ersten Sprung aus dem Flugzeug eigentlich alleine aus dem Flieger springt. Und also nicht so wie an so einem Tandem, wo man an jemandem dranhängt, sondern du springst mit deinem eigenen Fallschirm raus. Und die Besonderheit ist halt bei den ersten Sprüngen, es kommen immer Lehrer mit. Mhm. Die hängen links und rechts quasi an dir dran und stabilisieren dich im Flug, beziehungsweise im Freifall. Weil im Freifall geht es viel darum, dass du vor allen Dingen am Anfang geht es viel darum, dass du eine sehr saubere Körperposition machst. Das ist so eine durchgestreckte Position. Das kann man bestimmt in vielen Videos sich mal angucken, wo man die Arme und die Beine so ein bisschen von sich wegstreckt und dann die Hüfte, also das Becken sehr, sehr durchdrückt, damit man mit dieser Hüfte quasi als untersten Punkt gerade nach unten fällt. So als flache Form sozusagen, Körperform.
Macht, also damit möglichst der Schwerpunkt unter einem ist, damit man nicht ins Drehen oder ins Trudeln kommt.
Korrekt, also beziehungsweise das Drehen ist dann nochmal so eine andere Sache, das sind dann so Sachen, wenn du irgendeine Asymmetrie hast, das heißt, wenn du einen Arm tiefer hast als den anderen, dann kannst du dich drehen, das kannst du natürlich am Anfang hoffentlich intentionell machen und nicht irgendwie auszusehen, weil das passiert auch sehr häufig am Anfang, aber genau, hauptsächlich geht es darum, die Hüfte so weit wie möglich, also das Becken so weit wie möglich runterzubringen, damit das der tiefste Punkt ist, wie du schon gesagt hast. Und dann kann man auch relativ stabil fallen. Und das übt man natürlich die ersten Male, weil das muss man drauf haben. Weil auch wenn das so ein risikobehafteter Sport ist, in diesem Sport sind alle sehr, sehr sicherheitsfanatisch. So. Das ist halt ironisch, ne? Aber klar, weil halt immer viele Sachen schiefgehen können, muss man da natürlich doppelt aufpassen. Deswegen wird sehr darauf geachtet. Und im Endeffekt geht es auch bei den ersten Sprüngen und bei sowas darum, den Lehrern zu zeigen, dass du es schaffst, sicher alleine irgendwann mal selber in dieser Position zu fallen oder generell einfach unterwegs zu sein, wenn du aus dem Flieger springst. Und am Anfang stabilisieren die dich noch. Das heißt, links und rechts ist jemand, der dich festhält. Dann mit dem zweiten, dritten Sprung ist dann nur noch einer da. Mit dem fünften, sechsten und so weiter. Es gibt so verschiedene Levels. Je nachdem, wie du dich halt auch anstellst und wie es läuft, lassen die dich immer mehr los. Und dann, wenn es gut läuft, kannst du, glaube ich, sogar schon ab dem, ich weiß jetzt nicht mehr genau welcher, aber ab dem siebten, achten, neunten Sprung oder so, fliegst du dann wirklich schon alleine und die Lehrer fliegen halt neben dir oder vor dir und geben dir auch so verschiedene Übungen. Zum Beispiel, dass du dich mal ein bisschen kleiner machst oder ein bisschen größer machst, während du da fällst. Und dann merkst du halt, was passiert. Zum Beispiel fällst du dann schneller oder halt langsamer oder, ne, also steigst dann gefühlt auf, ne? Ist halt immer gut, auch wenn du jemanden da vor dir hast, um das zu sehen. Weil wenn man alleine springt, merkt man das gar nicht so oft.
Von meinem inneren Auge sehe ich Tom Cruise, der mit dem Kopf als tiefsten Punkt senkrecht runterstürzt. Wie ist das mit der Technik, mit der man abspringt? Also du hast einen Fallschirm und einen Reservefallschirm bei dem Fallschirmspringen aus dem Flieger. Gibt es da automatische Öffnungsmechanismen? Weil eines der Szenarien, über das ich erstmal Angst hatte, ist, dass mir irgendetwas passiert, weshalb ich nicht selbst den Fallschirm öffne.
Ja, ist super, super witzig und super ironisch. Ich glaube auch so, die meisten Leute sagen immer, bringen immer dieses Argument, ja, was ist denn, wenn mein Fallschirm nicht funktioniert? Also das ist tatsächlich die seltenste Sache, die passiert, dass irgendwie der Fallschirm nicht funktioniert, sondern es ist tatsächlich auch, wie du sagst, immer so eher menschliches Versagen oder irgendwie sowas geht schief. Also erstmal generell, wie gesagt, man springt immer so aus 4000 Metern, fällt auf ungefähr 1000 und zieht dann den Fallschirm. Das ist erstmal so der generelle Ablauf. Was man dazwischen macht, da kann man sehr viel machen. Und die Technik, die du mitnimmst, ist halt, du musst immer einen Helm mit haben, eine Brille, weil es ist natürlich auch, man fliegt da halt wirklich mit teilweise irgendwo zwischen 150 und 250 oder manchmal, wenn du richtig Bock drauf hast, kannst du auch mit 300 km/h darunter ballern. Das heißt, du kriegst natürlich auch sehr krassen Wind in die Augen und ins Gesicht und alles flattert. Das heißt, es muss auch immer sehr, sehr fest sitzen alles. Und dann hast du deinen Fallschirm mit und in diesem Skydive-Fallschirm ist halt immer noch dieser Reserveschirm verpackt, falls mal mit dem ersten Fallschirm was schief geht. Und zum Thema, wenn wirklich mal was schief gehen sollte, gibt es einen sogenannten Selbstauslöser, der, wenn du wirklich mal bewusstlos bist, also angenommen, weil du ja gerade auch gefragt hast, wie springt man ab, also du bist in dieser Flugzeugtür, die ist jetzt auch nicht super riesig groß bei manchen Flugzeugen und keine Ahnung, du springst raus und du bleibst mit dem Kopf irgendwo hängen, vielleicht auch an einem Partner, der mitspringt oder einer fliegt gegen dich und du bist bewusstlos. So, dann fällst du bis auf, und das ist dann immer so ein bisschen die Sache, wie dieses Selbstauslöser, es ist so eine Art Sprengkapsel, die dann quasi in deinem Fallschirm auch drin ist, aber eine ganz kleine nur. Und die sorgt dafür, die misst den Luftdruck permanent. Und wenn du dann auf eine bestimmte Höhe fällst, mit einer bestimmten Geschwindigkeit, explodiert diese Sprengkapsel und löst deinen zweiten Sicherheitsfallschirm aus. Und das passiert ungefähr so bei, ja, 300 Meter, sagen wir mal jetzt so als erste Richtliniegröße so, ne? Ja, und dann hängst du da quasi dran. Und wenn du dann natürlich wieder, also bei Bewusstsein sein solltest oder weil es aus irgendeinem anderen Grund gezündet wurde, kannst du den ganz normal fliegen und auch steuern wie einen normalen Fallschirm. Und ansonsten, ja, fällst du dann halt, ja, also fliegst dann halt irgendwo rein. Hoffentlich fliegst du halt nicht in irgendeinen, keine Ahnung, eine Wand oder einen Zaun oder kann auch schlimmer sein, kann auch sowas wie eine Strommast sein oder sowas, ne? Aber wenn es eine relativ freie Fläche ist, wo ja auch meistens Flugplätze auch sind, fällst du dann halt irgendwo auf eine Wiese, genau. Das ist so dieser Worst-Case-Szenario, aber der kommt sehr, 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 sehr selten vor. Es gibt sehr spektakuläre Videos davon auch, wenn man sich so Selbstauslöser-Videos anschaut, ja, generell ist das eine Sache, die passiert so gut wie nie.
Ja, also daran, wenn, dann ist es eher. Ja, daran musste ich auch denken, weil ich schon Berichte sah im Reddit von wegen, genau das, steigt aus, schlägt sich den Kopf an, an der Flugzeugtür, fällt ohnmächtig raus und dann zwischen, der Instructor springt hinterher, um noch seinen Fallschirm zu öffnen und so weiter. Das ist ja alles sehr spektakulär und eigentlich ein Szenario, in dem man nicht sein möchte, aber trotzdem ist, denkt man auch über solche Dinge, beziehungsweise man denkt, glaube ich, generell in dem Sport sehr viel darüber nach, was schiefgehen könnte.
Total, also das ist ja wirklich so auch der Aspekt, wo es schon in der Theorie losgeht. Man möchte wirklich halt sicherstellen, hey, es können sehr viele Dinge schiefgehen, du musst bei jeder Situation was machen. Und dann geht es wirklich darum, wenn sich dein Hilfsfallschirm, man schmeißt ja hinten einen kleinen Hilfsfallschirm raus und der zieht den großen Fallschirm raus. Und was häufig passiert, ist zum Beispiel, dass man diesen Hilfsfallschirm falsch rauswirft und der wickelt sich zum Beispiel um dein Bein. Das heißt, der kann den großen Fallschirm nicht mehr rausziehen. So, ne? Und dann musst du irgendwas machen, dann kannst du nicht irgendwie darauf vertrauen, dass es sich irgendwie automatisch löst oder so, sondern du musst halt wirklich aktiv dann was machen. Deswegen ist auch so eine große Komponente, die auch die Lehrer und generell, die man versucht irgendwie mitzubringen, ist, man muss in solchen Situationen ruhig bleiben. Ja? Es bringt nichts, wenn man irgendwie Panik schiebt in wirklich gar keiner Situation irgendwo im Skydiving oder im Basejumpen, im Fallschirmsport, sondern immer wirklich versuchen zu agieren und du musst irgendwas machen. Gerade am Anfang ist das so eine Sache, die man da wirklich lernen muss und versucht dann irgendwie einzutrichtern.
Nur so als Größenordnung, du sagst, man macht da 7, 8 Sprünge, um sich da reinzutasten und ranzulernen. Was zahlt man für so einen Sprung?
Genau, also generell macht man diese 7 Sprünge ungefähr mit seinen Instructoren, 7, 8, 9, 10, je nachdem wie lange es dauert. Und dann noch ein paar Sprünge solo und ungefähr bei der 25., 30. Sprung, das ist so ein bisschen wie beim Führerschein immer noch so, dass man halt ein paar Fahrstunden macht und irgendwann merkt man, okay, jetzt könnte man mal die Prüfung angehen. Dann macht man die Prüfungssprünge und ja, wenn dann alles gut läuft, dann kriegt man quasi seine Lizenz, wie beim Führerschein, mit der Theorie zusammen. Und die Grundausbildung kostet, oder die hat bei mir zumindest gekostet, 1.600 €. Ich glaube, das kostet auch mittlerweile ungefähr so die Ausbildung. Vielleicht ist es mittlerweile bei 1.700, 800. Und die Sprünge musst du auch selber zahlen. Die Sprünge kosten teilweise, es ist immer ein bisschen, kommt drauf an, mit was für einem Flugzeug du fliegst und mit was für eine und was für einen Sprungplatz das ist, wo der angesiedelt ist, wie die finanziell aufgestellt sind, ob die nur Vereinsmitglieder haben oder es ein kommerzieller Platz ist. Pi mal Daumen kann man sagen, in Deutschland kostet ungefähr, wenn man ein lizenzierter Fallschirmspringer ist, ein Ticket so 36 €. Das heißt, plus minus, ne, von oben nach unten ein paar Euro ist natürlich immer drin. Und das heißt, wenn du ein lizenzierter Fallschirmspringer bist und du hast dein eigenes Equipment, das ist ja auch so eine Sache, ich habe mein eigenes Equipment, ich kann jetzt zu irgendeinem Sprungplatz fahren und kann mich da anmelden und dann zahle ich halt 35 € pro Sprung. Und ja, bis zur Lizenz, bis man das hat, hat man ungefähr seine 1.600 gezahlt. Plus man muss natürlich auch mit einrechnen, man fährt jedes Mal dahin, weil wenn ein Sprungplatz nicht gleich um die Ecke ist, muss man natürlich auch hinfahren. Manchmal muss man noch ein paar Instructor-Sprünge extra zahlen, wo man den Instructor, also den Lehrer nochmal zahlen muss. Und genau, aber so Pi mal Daumen, so mit 2 Scheinen, ja, kannst du schon lizenzierter Fallschirmspringer sein. Dann geht es aber natürlich weiter und du musst natürlich du hast die ganze Zeit Equipment zur Verfügung gestellt bekommen und dann geht der ganze Spaß natürlich finanziell weiter, weil du dann dir selber den ganzen Kram einkaufen kannst, genau.
Ja, das ist auch so eine der Sachen. Ich kenne Segelflieger und Leute, die mit Paragleitschirm unterwegs sind, und Paragleiten in den USA ist super wenig reguliert. Also da gibt es viele, die sagen, sie haben jetzt hier, keine Ahnung, sie haben einen Gehaltsbonus bekommen, davon kaufen sie sich die Ausrüstung, dann machen sie nochmal einen Sehtest beim Arzt um die Ecke und dann geht's schon los. Und demgegenüber Segelfliegen ist in den USA super bundesstaatenabhängig. Hier in Deutschland, Segelflieger müssen alle regelmäßig ein Medical machen, einen Test, dass sie gut genug gucken können und so weiter. Wie ist das bei den Fallschirmspringern, also mit Equipment kaufen? Gibt es da Leute, gehen einfach los und kaufen Equipment, oder gibt es da Händler, die dich nur mit Schein kaufen lassen? Und zum Medical musst du regelmäßig belegen, dass du immer noch flugtauglich bist, oder machst du den Schein einmal für immer?
Genau, also man hat die Lizenz erstmal für immer, wie so ein Führerschein, aber man muss im Jahr 12 Sprünge machen, um quasi drin zu bleiben, damit die Lizenz quasi nicht erneuert werden muss. Also das gibt's auch. Man muss auch, das ist ein guter Reminder, man muss auch zum Arzt gehen und sich eine Bestätigung holen lassen, auch einen Sehtest machen. Aber wenn du das hast, dann, genau, steht dir erstmal nichts gegenüber oder steht dir erstmal nichts irgendwie im Weg, dass du das nicht kriegen kannst. Und klar, dann kommt es natürlich auch darauf an, wie du dich anstellst. Wenn du an einem Sprungplatz bist und das, man alle merken, das, also das Fallschirmspringen läuft gar nicht bei dir, dann tritt man da natürlich als Verein oder Gruppe mal hin und sagt doch mal, hey, glaubst du, das ist wirklich das Richtige für dich? Oder weil es ist ja am Ende nicht nur eine Gefahr für einen selber, sondern auch Gefahr für andere und ja, ne? Oh, genau.
Du hast dann eine Sprunglizenz, nehme ich mal an, ähnlich wie einen Führerschein oder einen Tauchschein, die du vorzeigst, die international gültig ist?
Korrekt, genau. Man kriegt eine Lizenz, sie ist wie ein Führerschein, die ist in, wenn du sie in Deutschland machst, ist die überall in Europa gültig auf jeden Fall. Und ich glaube auch in den USA, aber in den USA musst du nochmal besondere extra Sachen zur Lizenz machen, dass du da springen kannst. Aber
bevor du in den genau. Flieger darfst, nochmal zur Flagge salutieren, ansonsten
ja, genau. Wird das nichts. Kurz mal den Adler fliegen lassen und zuschauen, ja. Wo er langfliegt und dann. Ja. Ja.
Das hast du innerhalb von wenigen Wochen, wenigen Monaten gemacht?
Genau, also bei mir war es so 2021, genau, im Sommer 2021 habe ich die Lizenzprüfung gemacht. Und dann, ja, Sprünge gesammelt. Ich kann dir gerade gar nicht mehr sagen, wie schnell ich Sprünge da gesammelt habe. Und dann warte mal ganz kurz, ich hole mal ganz kurz mein Sprungbuch, da kann ich es nämlich nachlesen. Oder? Mhm. So, ne, kurz Sprungbuch geholt, weil das ist auch eine Sache, man muss am Anfang ein Sprungbuch führen. Und wenn du halt zu einem Platz kommst, musst du halt immer deine Lizenz, dein Sprungbuch und deine Versicherung vorzeigen und dann erst dann darfst du an dem Sprungplatz springen. Mhm. Und genau, ich gucke gerade mal hier, 21 habe ich angefangen und dann schreibt man halt immer so Sachen rein, was man gemacht hat, was für Sprünge, mit wem und was man geübt hat in den verschiedenen Disziplinen. Genau. Und 21 hatte ich dann, am Anfang als Schüler geht es noch ein bisschen langsamer, weil da geht es natürlich viel darum, auch man kann nicht springen, wenn zu viel Wind ist oder wenn es zu bewölkt ist. Das ist natürlich ein wetterabhängiger Sport. Und musst dann natürlich erstmal ein bisschen auch manchmal warten, du brauchst manchmal einen Lehrer, der mit dir springt und dann ist das natürlich alles, geht das ein bisschen schleppend voran. Ich war immer relativ motiviert, da ist man natürlich immer so ein bisschen so auf heißen Kohlen, ne, und wie sieht's aus und man muss sich immer so ein bisschen durchfragen, aber das macht jeder Schüler am Anfang durch und ich habe dann mit 40 Sprüngen 2021 quasi abgeschlossen, dann 2022 Vollgas gegeben, weil mein Ziel war ja immer Wingsuiten zu machen und ich habe dann gleich gefragt, wie sieht es denn aus, wenn man Wingsuiten möchte und es ist so eine ungeschriebene Regel, aber in dem Sport sagt man halt, mit 200 Sprüngen kannst du dann anfangen zu Wingsuiten. So, im Normalfall macht man auch einen Kurs als Wingsuiter bei jemandem, der das kann. Man hat das leider nicht immer zur Verfügung, weil man muss natürlich sagen, Fallschirmspringen ist auch irgendwo ein Nischensport, ne? Und nicht jeder hat irgendwo überall einen Wingsuit-Instructor. Und genau, das heißt, ich habe dann 2022 das ganze Jahr lang geübt. Ich habe auch gefragt, was ist denn am besten, was ich in der Luft üben sollte, damit ich quasi gute Vorbereitungen habe fürs Wingsuiten, da können wir nachher auch nochmal drüber sprechen. Das heißt, ich habe sehr viel Tracking geübt und habe dann Ende 2022 tatsächlich meine 200 Sprünge voll gemacht und dann auch Ende, also November, genau vor 2 Jahren, 2022, meinen ersten Wingsuit-Sprung auch gemacht. Genau. Mhm. Und genau, nur als Nebeninfo, jetzt habe ich mittlerweile 530 Sprünge im Skydiven, genau.
Also so als Referenz, du hast, wir müssen es jetzt hier nicht auf den Cent genau ausrechnen, aber du bist dann irgendwas bei 8.000, 9.000 Euro, die du für deine Ausbildung und die ganzen Sprünge ausgegeben hast, bevor es überhaupt an den Wingsuit geht?
Ja, absolut, total. Und man ist währenddessen auch immer auf der Suche danach Equipment, tauscht sich mit den anderen Leuten aus, was sollte man sich dann am Anfang holen? Und genau, also das hast du gut zusammengefasst. Also ich habe bestimmt schon, das kann man am Ende vielleicht auch nochmal zusammenrechnen. Ich meine, das kann ihr euch ja selber ausrechnen, wenn man irgendwie 530 Sprünge und man ungefähr bei 35, 36 Euro ist, das sind bestimmt fast 20.000 Euro, plus Equipment, also plus einen Fallschirm, den habe ich für 3.000 gekauft, plus einen Wingsuit für einen Tausender, plus es gibt, also das ist auch Fallschirmspringen kann auch ein Fass ohne Boden sein, weil du kannst natürlich alles dir neu kaufen, du kannst alles super geil designen lassen, du kannst 100.000 technische Geräte mitnehmen, wie den neuesten modernen Höhenmesser, der dir während des Fliegens anzeigt, wo du hin musst, damit du zurück zum Sprungplatz kommst, oder einen Helm, den neuesten Helm, der halt, keine Ahnung, noch eine neue Sicherheitssache drin hat und so weiter, ne? Man guckt sehr viel gebraucht. Also meinen ersten Schirm habe ich mir auch gebraucht geholt. Es gibt dafür vor allen Dingen halt auf Facebook und so Gruppen, ganz normale An- und Verkaufsgruppen, wo Leute halt ihr Zeug loswerden und verkaufen. Und da habe ich mich dann meistens auch bedient. Und
Bist du dann auf einen Verein zugegangen oder hast du bei den Leuten, die dich instructed haben, noch weiter Kontakt gehabt? Weil ich mir auch vorstellen kann, dass man am Anfang schlecht beurteilen kann, ist das ein guter Preis für den Schirm und so weiter?
Hundertprozentig. Also es ist super gut, dass man irgendwie man ist ja sowieso in irgendeiner Gruppe oder in einem Verein oder wo man auch immer seine Ausbildung macht. Und das ist auf jeden Fall auch ein Rat für alle Leute, die das irgendwie machen wollen. Also definitiv auch immer mit einfach erfahreneren Leuten über alles quatschen. Also nicht nur über das Equipment, sondern generell über alles. Und genau das habe ich gemacht. Also ich habe wirklich die Leute gefragt, ist das gut überhaupt? Ist das ein fairer Preis? Und es gibt sogenannte Rigger. Rigger sind die Leute, die denen es erlaubt ist, an einem Fallschirm rumzubasteln oder Löcher zu flicken oder die Leinen zu tauschen, was man auch ab und zu mal machen muss. Mhm. Und die haben natürlich einen sehr guten Wissensstand, was irgendwelche Fallschirme angeht. Und ich habe einen sehr erfahrenen Rigger aus Deutschland, der war bei uns am Platz und dem habe ich immer alles geschickt von irgendwelchen Angeboten, wenn ich mir irgendwas neu geholt habe. Und ich habe das immer mit dem nochmal drüber gucken lassen und der hat mir dann gesagt, jo, das sieht gut aus. Dann lässt man das meistens auch erstmal nochmal schicken, dieses Equipment, also den Fallschirm zum Beispiel, checkt das auch nochmal vom Rigger und wenn der dann sagt, jo, sieht gut aus oder sieht scheiße aus, dann genau, kann man sich dann irgendwie einigen. Genau, so läuft das meistens ab.
Und ich nehme mal an, dass das in Deutschland auch eine überschaubar große Community ist, also dass viele Leute kennen, die gerade was verkaufen oder gerade was suchen.
Hundertprozentig, also es ist immer noch ein Nischensport, ich müsste jetzt lügen, ich weiß gar nicht, wie viele Leute so im Fallschirmsport aktiv sind, aber generell im Skydiven werden es schon so ein paar tausend sein, im Basejump ist es dann nochmal weniger und genau, also viel, man kennt, teilweise kennt man sich auch untereinander und es wird auch viel untereinander gehandelt oder so, wenn an einem Sprungplatz mal ein Fallschirm verfügbar ist, dann ist es natürlich auch günstig, weil man den gleich mal ausprobieren kann und wenn der dann passt, dann nimmt man den auch oftmals schon mit, genau.
Dann hast du angefangen mit dem Wingsuit, macht man das auch zuerst aus dem Flugzeug raus, um in der Luft ein Gefühl für den Schirm zu bekommen, oder?
Genau, also das Schirmgefühl, das solltest du bis dahin am besten schon haben, das sind so diese ersten 100, 200 Sprünge, in denen du generell erstmal, also diese Vorbereitung, da geht es quasi darum, dass du ein gutes Schirmgefühl kriegst, dass du generell mit irgendwelchen Gefahren umgehen könntest und genau, dass du halt weißt, dass du in der Luft irgendwie ruhig bleiben kannst, wenn irgendwas mal schief geht. Und ja, am Anfang geht es auch viel darum, sich instabil zu machen, also zum Beispiel mal eine Rolle zu machen oder ein Salto zu machen, nicht weil du einen tollen, perfekten Rückwärtssalto machen sollst, sondern weil du lernen sollst, selbst wenn es dich mal komplett verwirbelt, kannst du immer wieder in diese eine Position gehen und bist dann wieder in einer sicheren Position, in der du halt wieder deinen Fallschirm ziehen kannst, genau. Zum Wingsuiten ist es dann so, wenn du dann diese 200 Sprünge gemacht hast und dich gut fühlst am Schirm, und alles, dann kann man, also ich zum Beispiel habe so gemacht, ich habe mir den Instructor gesucht, ich hatte halt zum Glück einen bei mir am Platz und der hat dann mit uns natürlich erstmal eine Bodenübung gemacht, also man zieht dann diesen Suit an, man muss nämlich ein paar Sachen beachten, man kann zum Beispiel nicht mehr ganz so einfach hinten seinen Hilfsfallschirm rausziehen, den man ja am Anfang rauszieht, damit der den großen Schirm rauszieht, weil man da jetzt so ein bisschen mehr Stoff hat, also du hast jetzt so einen Anzug an und kannst jetzt manchmal, wenn du nach hinten greifst, da ist auch schon häufig passiert, dann greift man vielleicht erstmal so in seinen Flügel rein und denkt, ich habe jetzt meinen Fallschirm in der Hand und versucht den rauszuwerfen, aber dabei ist es eigentlich nur der eigene Flügel. Genau, und halt natürlich, es ist natürlich auch anspruchsvoller zu fliegen, weil jetzt hast du irgendwie was Neues an dir dran, das ist irgendwie, wenn du jetzt hier Bewegungen machst mit deinen Schultern oder deinem Arm, kannst du dich natürlich auch mal irgendwie komplett verdrehen oder verwirbeln. Und das ist natürlich ein neues Gefühl, genau. Und da geht es dann quasi darum, das zu kriegen.
Und dann macht man die ersten, also nach Trockenübungen am Boden, wie man sich in dem Schirm, in dem Anzug bewegt, dann erstmal im Flugzeug unterwegs, also dass man ein bisschen Spiel nach unten hat, oder bist du dann direkt auf einen Hang rauf?
Nee, also genau, das ist auch eine witzige Frage. Sagen auch viele, ist auch so eine witzige Anfängerfrage, wo sich viele, die in dem Sport drin sind, halt immer schmunzeln müssen, weil du machst auf jeden Fall immer erstmal alles aus dem Flugzeug raus, weil es viel sicherer ist, bevor du irgendwas vom Berg machst, weil es halt viel, viel gefährlicher ist, wo wir bestimmt dann auch später noch drüber reden, warum das viel gefährlicher ist. Und genau, das heißt, du bereitest dich immer erstmal im Flugzeug vor, auch mit dem Wingsuit geht man auf jeden Fall erstmal ins Flugzeug und übt da auf jeden Fall mit diesem Wingsuit klarzukommen, weil wie gesagt, es ist eine neue Komponente, es können viele Sachen schief gehen und man muss natürlich, wie gesagt, es ist wieder dieser Sicherheitsaspekt, man muss sicher sein, dass man in einer Situation, wo was schief geht, halt auch irgendwie richtig reagiert.
Der Wingsuit spannt dann, wenn du deine Arme und Beine ausstreckst zwischen den Beinen und von jeweils den Händen runter zu deinen Richtung deiner Füße, Richtung Oberschenkel. Wie viel Oberfläche ist das?
Richtig, also ich kann dir jetzt keine Quadratzentimeterzahl geben oder so, aber auf jeden Fall hast du das gut zusammengefasst. Es ist quasi wie so ein fetter Hautlappen, der jetzt dazwischen deinen Gliedmaßen ist. Und der sorgt halt dafür, dass du länger in der Luft bleiben kannst und auch wesentlich größere Strecken in der Luft hinter dich legen kannst. Und man fängt auch am Anfang mit einem kleineren Wingsuit an, weil das einfacher zu steuern ist und auch weil es einfacher ist von, also wenn man von einem normalen Körper in mehr Stoff, in dann noch größeren Stoff und so weiter sich progressen kann. Es gibt übrigens auch so Zwischenformen, also es gibt auch, das nennt sich dann Tracksuits. Das sind keine Wingsuits, weil sie keine Armflügel haben, aber trotzdem Beinflügel haben. Sowas bin ich zum Beispiel auch vorher gesprungen. Das heißt, ich hatte schon sogar noch so einen Zwischenstep, um mich noch ein bisschen besser rantasten zu können. Und genau, und dann, wenn du in diesem Anzug bist, hast du genau das, du hast halt eine wesentlich größere Fläche, kannst wesentlich weiter fliegen, weil du wesentlich mehr Luft abfängst sozusagen und kannst dann sehr viel weiter fliegen. Genau, und wenn du dann ready bist, dich in so einem kleinen Suit wohlfühlst, dann kannst du dann auf größere Suits quasi umsteigen, genau, wo dann wieder das Ganze losgeht, wo man sich dann wieder schlau macht, was ist eine gute Suit jetzt und so weiter, wo es auch immer sehr hilfreich ist, wenn man da ein paar Leute hat, die einem helfen können.
Hier nur kurz neben Ausschweifung, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hattest, dass vor kurzem jemand mit einem Teppich gesprungen ist.
Ja, den Typen habe ich auch kennengelernt tatsächlich vor einem Monat, als wir in Italien waren. Die haben dafür Red Bull auch eine Dokumentation gedreht, der Aladdin. Und ich habe den Teppich berührt.
Ja.
Jetzt habe ich für immer Glück.
Und das ist ja auch so eine Sache. Also, obwohl das ja mittlerweile ziemliches Hightech-Material ist, das Material, das sich da verbessert, ändert nur noch, also es ändert was an den Flugeigenschaften, aber das ist jetzt nicht mehr so ausschlaggebend. Viel ausschlaggebender ist die Fläche, die man abspannt, wenn ich das so richtig verstanden habe, weil man könnte jetzt erwarten, so ein Teppich, mit dem jemand von einem Hang springt, das dürfte ja jetzt erstmal kein unfassbares Hightech-Ballon-Seide-Supermaterial sein.
Das ist so witzig und da könnte man auch jetzt stundenlang drüber diskutieren tatsächlich, weil es gibt richtig dedizierte Firmen, die halt wirklich jahrelang an so einem Wingsuit-Prototypen gearbeitet haben und dann kommt dieser Aladdin da an und springt einfach mit diesem Teppich darunter und fliegt halt wirklich, also gut oder fast genauso weit oder teilweise auch besser als so Leute mit einem Wingsuit, was richtig interessant ist. So. Es ist natürlich, also ich würde niemandem empfehlen, erstmal am Anfang mit so einem Teppich zu springen, weil es ist nochmal eine ganz andere aerodynamische Komponente. Da ist so ein Wingsuit schon der einfachere Way so. Im Endeffekt hast du recht, ja, wenn man eine gute große Fläche hat und die irgendwie gut spannen kann und das steuern kann. Also warum nicht? Es gibt jetzt ganz, ganz frisch, vor, ich glaube, erst einer Woche rausgekommen, ist auch einer mit so einem sogenannten Foil, der Peter Salzmann, kann man mal auf Instagram gucken.
Habe ich auch gesehen.
Genau, geflogen. Der hat einen komplett neuen Rekord aufgestellt. Also ich glaube, wir sind auch generell in diesem Sport noch relativ am Anfang, so was technisch möglich ist. So. Oder generell ist dieser Sport ja auch, weil er auch noch so nischig ist, da eine Sache, wo man noch super viel Potenzial nach oben hat. Aber generell hast du recht, es ist bloß mit einem Wingsuit, also einfacher. Und das Ding wurde halt extra dafür designt und hat auch extra so den Stoff, dass der sehr viel aushält und dass er natürlich auch aerodynamisch ist. Und genau. Aber also Aladdin hat es uns allen gezeigt. Es ist auch einfach möglich, wenn du einen Teppich nimmst. Und es ist lustig, weil der Typ, der ist auch generell so ein Typ, der sagt immer, dass er relativ trashig unterwegs ist. Er hat auch gesagt, er hat seinen Fallschirm, den er da gesprungen ist, im Müll gefunden und direkt daneben den Teppich und hat sich einfach beides mitgenommen.
Oh Mann. Der Peter Salzmann, wenn ich das richtig erinnert habe, der hat ja diese Elektro-Schubdüsen da zusammengebastelt. Also.
Ich weiß gerade nicht mehr, ob das der Salzmann war. Das kann gut sein. Also es gab da mehrere Projekte. Also einmal gab es jemanden, es kann gut sein, dass es der Salzmann war, vielleicht auch ein anderer. Die hatten einen richtigen, ich glaube von BMW oder so, er hatten auf jeden Fall einen Motor mit dabei.
Und BMWi heißt die Firma, ist eine Tochterfirma von BMW, also BMW Engineers. Und ja, die haben aus Carbonfasern und so total krasses Elektrozeugs zusammengebastelt. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann hat er das am Bauch getragen und damit nochmal extra Schub gehabt, hat dann irgendwie die vierfache Auftriebsleistung oder so.
Korrekt, der konnte quasi auch, was man ja eigentlich nicht im Wingsuiten oder Fallschirmspringen kann, der konnte halt auch wieder nach oben fliegen. So, man fällt ja eigentlich immer nur und will jetzt natürlich die Zeit, die man fällt, so lang wie möglich ziehen, aber der konnte, glaube ich, wirklich auch wieder einfach nach oben fliegen mit seiner Düse. Er war quasi wie ein Düsenjet, so. Und genau, und jetzt neulich hat er aber was gemacht, wo er so ein, ja, so ein Foil, dieses, das kennt man, das haben vielleicht schon einige gesehen, so beim Surfen, es gibt so manche Surfer, die haben unten so eine Art, was ist denn da dran, so eine riesen Finne dran, dass sie quasi aus dem Wasser abheben und nur noch diese Finne unten im Wasser ist. Und das hat er sich an einen Wingsuit gebaut und konnte dann damit, keine Ahnung, das war super, weil er hat erstmal direkt einen neuen Rekord aufgestellt, wie weit man mit einem Wingsuit fliegen kann.
Ja, ich werde hier unter der Sendung ein paar Leute verlinken und ein paar Flüge verlinken. Und jetzt nochmal zurück zu dir. Du hast dann deine Übungsflüge gemacht, bist aus Flugzeugen abgesprungen mit kleineren und größer werdenden Wingsuits. Wo kommt dann der Punkt, dass man sagt, ich bin jetzt so vertraut mit dem Equipment, ich springe nicht aus 4000 Metern ab, sondern ich springe von einer Kante, von einem Berg ab?
Ja, super, super, super gute Frage. Also auch hier sagt man, dass man so mit 200 Sprüngen anfangen könnte, Basejumpen zu machen. Also nicht mehr aus dem Flugzeug springen, sondern von Objekten. Und das ist auch eine sehr umstrittene Grenze. Also 200 ist einfach so eine echt eine Faustformel. Dadurch, dass das ein unregulierter Sport ist, Basejumpen, ist es halt auch eine Sache, wo man sagen muss, da ist keine Aufsichtsbehörde, die sagt, ja, du kannst jetzt hier ab 200 offiziell Basejump machen, sondern du kannst theoretischerweise schon ab 50 Sprüngen Basejump machen, aber es ist einfach nicht ratsam, weil du halt wirklich diese Skills am Fallschirm brauchst und weil halt einfach so viel schneller was schief gehen kann, dass du das hier so dann quasi irgendwie selber mit dir vereinbaren musst. Aber man sagt so 200 Sprünge, dann könnte man das so machen. Und genau, viele sagen auch, man sollte es erst ab 400 oder 600 Sprüngen machen, was ich auch voll nachvollziehen kann, das Argument. Und genau, ich habe quasi in derselben Zeit, wo ich meinen ersten Wingsuit-Sprung gemacht habe, habe ich auch schon meinen ersten Basejump gemacht. Weil man macht den ja erstmal nicht mit einem, also beim Basejump ist wieder genau dasselbe. Bevor du überhaupt mit einem Wingsuit an den Berg gehst, machst du erstmal sehr viel Sprünge ohne Wingsuit, weil es sehr viele Sachen gibt, mit der man vertraut werden muss und um sicher zu werden. Weil mit einem Wingsuit am Berg ist es nochmal, also es ist generell so, also man, mit einem Wingsuit aus dem Flugzeug ist gefährlicher als ohne Wingsuit aus dem Flugzeug. Vom Berg zu springen ist generell gefährlicher als aus dem Flugzeug zu springen. Und mit einem Wingsuit vom Berg zu springen ist quasi so dieses absolute, oder was heißt absolute, aber ist eine der gefährlichsten Sachen, die man halt so machen kann, sozusagen. Deswegen muss man wirklich, wirklich, wirklich sicher sein, bevor man das irgendwie anfängt und genau. Und das wirklich üben, ja.
Du hattest vorhin erwähnt, dass du am Flugplatz deine Bescheinigung, also deine Zertifizierung und deine Versicherung auch vorzeigen musst. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn du der Versicherung sagst, hallo, ich möchte übrigens mit diesem Wingsuit von diesem Berg springen und das ist mein Hobby, dass die dann sagen, ja, dann wird der Beitrag jetzt aber 10-mal so hoch.
Ja, das ist halt die Krux an der ganzen Sache. Fallschirmspringen aus dem Flugzeug ist reguliert und da musst du eine Versicherung haben. Alles, was nicht aus dem Flugzeug passiert, ist einfach nicht reguliert und nicht dediziert und nichts und so, sondern das ist alles auf eigene Gefahr. Das heißt, es gibt keine Versicherung, die dich fürs Basejumpen irgendwie versichert, sondern das machst du alles auf eigene Gefahr, weil es auch so eine kleine, nischige Sache ist, ist da auch einfach super viel unreguliert und es gibt auch keine Basejumper-Lizenz oder so. Also genau, das macht man selber.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass es andersrum dann zu Kosten schlägt. Also wenn die Versicherung fragt, haben sie einen Sport, den sie viel machen? Da war ja lange Zeit so ein Ding, das ist es immer noch so. Wenn du angibst, dass du Sport regelmäßig ausübst, wie zum Beispiel Skifahren, ist die Versicherung günstiger bzw. beurteilt dich besser, als wenn du Fußball angibst, weil Fußball halt ein Breitensport ist und sich dementsprechend viele Leute dort verletzen, obwohl die Verletzungen beim Skifahren gefährlicher sind. Deswegen glaube ich, also könnte ich mir vorstellen, dass je extremer der Sport wird, wenn die Versicherung dich fragt, machen sie irgendeinen einen ungewöhnlichen Sport und du sagst nein und sie finden dann später dein Profil oder andersrum, du sagst, ja, ich mache das, ich könnte mir vorstellen, dass sich das dann negativ für dich auswirkt, dass du eine höhere Versicherungsleistung zahlen musst?
Voll, also ich weiß es nicht genau. Ich habe mich mal schlau gemacht, ob es irgendwelche Unfallversicherungen gibt, aber ich habe, und was ich da gesehen habe und was auch häufig in unter so Fallschirmspringen gesagt wird, ist, es gibt halt Unfallversicherungen, wo aber extra so eine Klausel drin steht, wenn sie Gleitschirmsportarten oder Fallschirmsportarten machen, sind die nicht mitversichert. Also das habe ich auf jeden Fall schon gesehen. Und dann gab es andere Unfallversicherungen, die aber dann wirklich so, also sehr, sehr horrend viel gekostet haben. Ich glaube sogar wirklich fast vierstellig im Jahr. Aber ich, also kenne ich mich jetzt nicht hundertprozentig aus, weiß bestimmt jemand besser als ich. Und dass man, wo man sich dann halt schon wieder denkt, okay, das ist halt eigentlich schon gar nicht mehr wert, wenn du sowieso schon eine normale Versicherung hast. Aber genau.
Ja. Also das Angebot richtet sich dann vermutlich an die paar Leute, die für Red Bull irgendwelche Promoflüge machen.
Ja.
Dein Basejumpen, wo genau hat das angefangen? Also ich erinnere mich, Basejumpen, wo du meintest, es ist unreguliert. Ich habe schon Leute gesehen, die haben das allererste Mal überhaupt mit einem Fallschirm zu tun gehabt, als sie in Russland von einer 120 Meter hohen Antenne runtergesprungen sind.
Ja.
Und ich nehme mal an, du bist nicht irgendwo im Unregulierten von einer riesigen Antenne runtergesprungen.
Also erstmal kurze, da muss ich eine kurze Side-Story ausholen hier, weil es ist, es gibt einen Ruf der Russen im Basejumpen, was richtig witzig ist, weil du das jetzt auch gerade so aufgemacht hast. Und wirklich der Ruf der Russen im Basejumpen ist halt, also ohne da irgendwas zu stigmatisieren oder so, aber so, es ist einfach so. Es ist halt wirklich, dass sie halt einfach gefährlicher sind und gefährlicher springen. Also es gibt manchmal so Tage, wo man halt, wo es zu windig ist oder so, wo halt jeder sagen würde, da würde ich nicht springen. Und es gab einfach viel zu häufig Erfahrungen, wo dann Russen gesagt haben, ja doch, komm, ich geh jetzt doch mal hoch und springen. Also es ist wahrscheinlich auch nicht generell auf Russen so gemünzt, aber so, dieses, weißt du, so auch dieses, ja,
ja, das wobei, ist aber super witzig. Auf Reddit hatte ich ein bisschen dazu gelesen, zu dieser Basejumper-Community, wo sie dann auch meinten, in Russland ist das Gefährliche nicht der Sprung, sondern dass du besoffen einen Autounfall baust auf dem Weg zum Sprung.
Ja, das ist auch so, das ist auch so eine das sagt man auch so am Sprungplatz immer, also die, es sind mehr Leute beim Autofahren zum Sprungplatz hin gestorben als beim Sprung selber, ja.
Ja, ich hatte auch da gelesen, dass Leute meinten, das Gefährliche ist nicht die Höhe, sondern wo und wie man landet und das, da sei das Gefährlichste dann wohl das Wasser, also dass du
auch,
mit
ja.
Ausrüstung ins Wasser kommst und dann dich nicht aus der lösen kannst und dann ist es halt ein sehr schwerer Schirm, der dazu führt, dass du nicht gut schwimmen kannst.
Ja, und jetzt überleg dir, du hast noch so einen Anzug wie so ein Wingsuit an. Das wird noch witziger, ja.
Jo, aber wir waren bei deinem ersten Basejump.
Ja, genau. Also, tatsächlich war es, ich will jetzt vielleicht nicht ganz genau auf das Objekt eingehen, aber sagen wir mal, es war auch ein unregulierter Sprung von einem Objekt, ja. Und das ist halt auch eine Sache, wo man immer gucken muss, wie kommt man überhaupt an Objekte oder wie hat man irgendwie einen Zugang zu Sachen, weil man kann ja eigentlich Basejumpen jetzt. Man hat, also in Deutschland hat man jetzt nicht immer einen Berg vor der Flinte, ne? Deswegen muss man auch immer gucken, wie und wo hat man Möglichkeiten. Und genau, ich habe dann da meine ersten Sprünge gemacht, auch mit erfahrenen Leuten, die uns da sehr in den Base-Sport reingebracht haben. Also vor allen Dingen, es gab einen Typen, der ironischerweise auch mein Wingsuit-Instructor war. Und der hat uns quasi so als Gruppe in den Base-Sport so mit eingenommen und dann bin ich ihm auch bis heute super, super dankbar. Ja, guter Mann auf jeden Fall. Und genau, dann haben wir so die ersten Sprünge gemacht. Die ersten Sprünge sind auch so eine Sache, wo man sich auch so lang nach und nach rantastet. Also ganz, ganz am Anfang springt man noch sehr safe. Das heißt, jemand hält oben den Hilfsschirm fest, man springt und der Hauptschirm öffnet sich quasi sofort.
Mhm.
Danach kann man dann so ein bisschen weitergehen. Man kann quasi mit einem erstmal diesen Hilfsschirm in der Hand halten, springen und dann den Hilfsschirm wegschmeißen. Das heißt, man fällt schon ein bisschen länger. Das ist dann schon auch ein bisschen aufregender. Und genau, und dann am Ende macht man es quasi wie ein bisschen aus dem Flugzeug. Man springt einfach ab, zieht hinten aus seinem Fallschirm den Hilfsschirm raus und genau, ist dann, und bis sich halt der Hauptschirm rausgezogen wird und bis sich das geöffnet wird. Genau. Ich muss jetzt auch dazu sagen, die empfehlenswerte Art, den ersten Sprung zu machen, ist es nicht. Das ist auch ganz wichtig, weil es gibt tatsächlich sehr viele Kurse mittlerweile, die sich natürlich auch in diesem Ökosystem irgendwie gebildet haben, wo sehr erfahrene Leute richtig gute Kurse anbieten. Ja? Und das ist auf jeden Fall die beste Art, Basejumpen zu lernen. Also wenn man seine 200 Sprünge gemacht hat, irgendwie so einen Kurs zu suchen Und genau, die machen im Endeffekt dasselbe. Also ich habe meine ersten Bassdrum-Sprünge mit einem erfahrenen Typen gemacht, ja, und habe dann später aber auch noch einen Kurs gemacht, weil ich wollte das Ganze auch wirklich ernst angehen und so sicher wie möglich machen. Und genau, habe dann quasi im Ende 2022 habe ich so meine ersten Bass-Erfahrungen gemacht mit diesen erfahrenen Typen und habe so, ich weiß gar nicht, so 20, 30 Sprünge haben wir da gemacht von unserem Objekt. Und dann habe ich im Frühjahr 2023 habe ich einen richtigen Kurs gemacht, so bei einem bei erfahrenen Leuten. Die nehmen dich dann mit. Normalerweise, das ist jetzt auch interessant, weil da haben sich ein paar Sachen geändert, weil ein paar Objekte zugemacht wurden. Aber das Sicherste, von was man eigentlich so erstmal springen kann, ist erstmal eine Brücke. Weil wenn du eine Brücke hast, wo du runterfällst und, keine Ahnung, der Fallschirm geht mal in eine falsche Richtung auf, dann ist es erstmal in Anführungsstrichen nicht so schlimm, weil du hast genug Zeit, dass du noch irgendwas korrigieren kannst und woanders hinfliegen kannst. Aber wenn du halt dann, keine Ahnung, gleich von einem Felsen springst und du hast einen 180 Grad Offheading, nennt man das, also dass du quasi genau in die andere Richtung zur Wand hinfliegst, dann wird es schon sehr, 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 sehr eng. Und deswegen ist eine Brücke immer erstmal gut. Man springt dann erstmal ein paar Mal von der Brücke, um sicher zu werden. Trainiert viel an seinen Fallschirm-Skills, dass man den sauber und ordentlich landen kann. Und genau, irgendwann dann später kann man dann auch zu anderen Sachen dann irgendwie übergreifen. Und dann, im Normalfall ist es so, man geht an die Brücke, dann macht man, glaube ich, eine Woche an der Brücke oder wie viele Tage auch immer. Und dann geht's häufig, oder so ist es häufig, dann geht man nach Italien. Da gibt's einen sehr bekannten Berg, der ist in der Nähe vom Gardasee und Monte Brento, für die, die es interessiert. Und das ist quasi ein relativ sicherer Felsen, weil die Wand geht nicht gerade runter, weil, wie gesagt, viele Leute haben beim Bassjump, oder eine der größten Gefahren ist, der Fallschirm geht in die falsche Richtung auf. Weil sobald so ein Fallschirm aufgeht, fliegst du sofort vorwärts. Ne? Mhm. Und jetzt stell dir vor, du hast nur 1 oder 2 Sekunden zu reagieren und dann fliegst du schon in die Wand rein. Und das willst du natürlich nicht haben. Deswegen beim Brento ist es super, super gut. Man springt, und selbst wenn irgendwas schief gehen sollte, durch die Form des Brentos, weil man springt quasi von einem Überhang runter. Das heißt, er macht quasi so eine U-Form in den Berg rein.
Also eine konkave Wand.
Richtig, genau. Eine konkave Bergform. Das heißt, man springt und selbst wenn was schief geht, hat man immer noch genug Zeit, dass man sich irgendwie rausdrehen kann oder was machen kann. Das ist natürlich bei einer Wand, die positiv ist oder halt gerade runter geht, wenn da was schief geht, hast du sehr wenig Zeit. Genau, und dann musst du natürlich gucken, dass du dann irgendwie schnell reagierst und rauskommst. Und dann, sorry, nur um das noch fertig zu machen, und dann gehst du quasi, übst du von diesem Brento, und dann gehen viele auch noch in die Schweiz. Genau, aber in die Schweiz, da wird auch häufig diskutiert, ob das jetzt eine Sache ist, die man schon am Anfang so machen sollte oder erst später, weil da sind die Wände halt schon auch anspruchsvoller, aber da kann man halt sehr gut easy springen, genau.
Aus welchen Höhen ist das Basejumpen? Also wie viel braucht man mindestens, damit man sicher runterkommt? Ich rede jetzt nicht von Weltrekordhalter springt aus so und so vielen Metern, sondern so, aus was würdest du abspringen?
Ja, also das ist natürlich auch immer eine Frage, wie springst du? Wie gesagt, es gibt ja so verschiedene Formen, zum Beispiel diese eine Form, wo man springt und eigentlich wird direkt dein Schirm rausgezogen. Ja, das machen viele auch, das nennt man dann wirklich das richtiges Lowjumpen. Also meine lowste Sache, die wir auch in dem Kurs gemacht haben, die waren 40 Meter. Und das ist wirklich, man springt, einer ist hinter dir und zieht diesen Schirm schon raus. Und dann hast du noch Zeit für vielleicht ein bisschen eine halbe Drehung, eine 90-Grad-Drehung, und dann musst du schon quasi in die Bremse reingehen. So, es gibt auch Leute, die haben weltrekordmäßig und so weiter schon irgendwo in den 20ern auch schon Sprünge gemacht. Also ein paar 20, ich habe schon mal was von 22 gehört, aber das ist dann, also so auch schon irgendwo bei 30 Metern, das ist alles schon sehr, 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 sehr knackig, weil wenn da wirklich irgendwie der Schirm auch nur eine Zelle oder so sich nichts komplett mit Luft füllt oder so, dann hast du schon ein gebrochenes Bein oder schlimmer oder irgendwas. Also das ist schon, da muss man schon Bock drauf haben, so. Und ansonsten, das ist jetzt die Sache, wenn man den Schirm sofort aufmacht, und das lernt man auch im Kurs, also ab wann kannst du quasi, ab welcher Höhe von der Wand oder von was auch immer, von dem Objekt, kannst du welche Art von Sprung machen, so. Und man sollte schon immer so gucken, dass man zum Beispiel jetzt die Brücke, von der man halt meistens am Anfang springt, die ist so 110 Meter, und da kann man quasi alles machen. Da könntest du auch erstmal abspringen, kannst eine Sekunde fallen und dann musst du halt deinen Schirm hinten ziehen, oder 2 Sekunden kann man vielleicht auch noch fallen. Genau, und das ist dann noch relativ safe. Aber wenn man dann halt schon so 3-4 Sekunden wartet und dann erst zieht, dann wird es schon eng. So,
ja. Ich hatte hier in der Gegend ist die Müngstenbrücke, das ist eine sehr hohe Stahlträgerbrücke, die ist so Wilhelm II. Hat, die eingeweiht ist. Sieht aus wie der Eiffelturm im Prinzip nur als Brücke. Und da sind Leute runtergesprungen und da hatte ich mal einen Clip gesehen, wo jemand da runterspringt und dann landet und unten vor dieser Brücke heiratet ein Pärchen und sie sind extrem sauer auf ihn, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Stell dir vor, es ist der wichtige Tag deiner Hochzeit und im Hintergrund hat jemand ein Problem und fällt von der Brücke und ist tot.
Achso, ich dachte, ich war jetzt erst die ganze Zeit bei, der ist mit dem Fallschirm gesprungen, aber okay, das hat natürlich jetzt einen düsteren Twist genommen, ja, das ist dann natürlich sehr... Also,
er ist da Base gejumpt. Und das Pärchen war halt super, super sauer auf ihn, weil der Sprung ist gut gegangen. Er ist mit dem Fallschirm auch gelandet. Aber ich verstehe auch, dass die, da denkst du ja, es hätte jetzt genauso gut schief gehen können. Das ist ja nicht, oh schön, nett, dass er für uns diesen Sprung macht, sondern es war gerade haarscharf und sie haben es nicht unter der Kontrolle. Da auch die Frage, du sagtest, es ist wenig reguliert. Gibt es in Deutschland Orte, Brücken, an denen du legal abspringen kannst? Oder ist das so in dem Bereich von, es ist nicht reguliert, niemand wird dich stoppen?
Ja, also es ist in dem Bereich, es ist nicht reguliert und niemand wird dich stoppen, aber alle können dich stoppen. Oder also du musst mit den Konsequenzen halt leben, wenn du es in Deutschland machst. Es gibt tatsächlich Vereinigungen oder eine Vereinigung im Endeffekt, die jedes Jahr legal einen, ich glaube, 60-Meter-Kran mietet, wo du dann legal Basejumpen kannst bei dieser Veranstaltung. Alles andere ist, in Deutschland zumindest ist, da musst du halt selber, sag ich mal, gucken. Und in der Schweiz ist es offiziell erlaubt, deswegen gehen auch so viele in die Schweiz. Und in Italien, an diesem Berg da vor allen Dingen oder in manchen Regionen ist es halt geduldet. Ja. Es stört halt niemanden, genau. Das ist so ein bisschen so die Gesetzlage sehr grob zusammengefasst, ja. Mhm.
Ich denke mal, das waren jetzt bis hierhin so deine Entwicklung. Du kannst Fallschirmspringen, hast Wingsuit und Basejumpen angefangen. Entwickelt man sich dann da noch weiter? Probiert man neue Techniken oder werden es dann einfach nur neue Orte, an denen man springt?
Beides tatsächlich. Also es ist auch so immer so ein bisschen das Ding, wie geht man Basejumpen an? Was ist so das Ziel am Ende? Ich wusste ja immer, ich wollte immer Wingsuit-Basejumping machen. Und deswegen übt man natürlich dahingehend auch viel diese Sachen. Es ist aber auch, viele Leute sind auch, ich sag mal, geil drauf, möglichst viele coole Objekte zu springen. Also hier den Turm oder die Brücke oder hier ins Fußballstadion rein oder irgendwas. Also da kann man auch sehr viel mit rumspielen und sehr viel machen. Und genau, das kommt immer ein bisschen drauf an, was so selber so das Ziel ist von einem. Aber generell steht einem da so ein bisschen die Welt offen. Und auch genau, wie du auch sagst, die Sprünge können auch einfach krasser werden. Manche Leute mögen halt Aerials und versuchen dann irgendwie noch einen Salto mehr reinzubauen oder sowas halt zu machen und das ist immer halt wirklich eine sehr persönliche Präferenz, genau.
Da habe ich von dir einiges gesehen, auch mit Absprüngen und so weiter. Gibt es da Begriffe, also wir müssen nicht komplett in die Lingo eintauchen, aber so ein paar Sachen, wenn du sagst Aerial, wie würdest du jemandem erklären, was sind gängige Begriffe, was sind gängige Sprünge?
Der häufigste Flip, der gemacht wird, ist der Gainer. Und das ist quasi ein Auerbach. Das ist, wenn man vorwärts läuft und dann einen Rückwärtssalto macht. Haben viele wahrscheinlich schon mal im Freibad gesehen und so. Das kann man natürlich auch beim Basejumpen auch machen. Und ja, das ist so gängig. Aber wenn man eine gute Absprungstelle hat oder eine Brücke zum Beispiel, da kann man eigentlich alles machen. Also du kannst von Rückwärtssaltos, Salti, von seitwärts alles. Es gibt auch so Sprünge, wo man rausspringt, dann nochmal nach oben guckt, den Leuten zuwinkt und dann sich wieder rumdreht. Genau, also da gibt es sehr, sehr viele Formen. Eigentlich alles, was man sich vorstellen kann, was du im freien Fall so machen kannst in so ein paar Sekunden, kannst du halt machen.
Jetzt hatte ich ein paar deiner Videos durchgeschaut und da fielen Begriffe wie der Prep Run, wo ich mal annehme Preparing, also Vorbereiten.
Ja.
Bevor du abspringst, ist das Standard, dass man durchübt, wo trete ich hin, kann ich hier frei laufen und so weiter oder ist das was, was du und deine Community machen? Also gibt es da so inoffizielle Standards, wie man sich vorbereitet? Ich hatte auch Leute gesehen, die mit dem Höhenmesser geschaut haben, wie hoch ist es jetzt genau und nicht nur nach Augenmaß. Also
yes, voll. Also das ist auch so eine eigene Wissenschaft für sich, weil also es gibt halt Leute zum Beispiel, die machen sogenannte Exits auf. Also wenn jemand vom Basejumpen irgendwo von springt, dann nennt man das Exit. Und manche machen halt solche Exits auf. Und das ist auch zum Beispiel so eine Subkultur beim Basejumpen. Es gibt halt Leute, die wollen einfach so viele Exits wie möglich aufmachen. Also die klettern dann halt, die fahren irgendwo lang, sehen irgendwo einen Berg und denken sich, da könnte man eigentlich springen. Und dann machen die dann eine eigene Tour durch den Wald und gucken da, dass sie da irgendwo hinkommen und gehen da mit dem Höhenmesser los, wie du auch gesagt hast, lasern das ab, ob das hoch genug sein könnte und passen könnte und springen dann halt und haben dann diesen Exit quasi aufgemacht, was ja auch irgendwie cool ist. Und genau, und dann, wenn das, wo du das zum Beispiel gesehen hast hier, das ist ein sehr bekannter Exit, da geht, also wo wir das gemacht haben, sind wir den zum ersten Mal gesprungen und da ist schon das Ding, dass man vorher mal gucken muss, also vor allen Dingen jetzt mit so einem laufenden Exit, also wenn man irgendwie richtig laufen und springen will, muss man ja schon gucken, dass man nicht an irgendeiner Wurzel hängen bleibt, dass man sich nicht irgendwie blöd mault, weil wie gesagt, beim Basejumpen ist halt, kann es halt schnell sehr schief gehen, wenn man halt, wenn was schief geht. Und deswegen guckt man, ob irgendwie in irgendeiner Form da irgendwie was passieren kann und läuft es vielleicht auch ein, zwei Mal an. Und gerade am Anfang, wenn man sowas zum ersten Mal springt, genau, macht das auf jeden Fall voll Sinn.
Jetzt kommen wir, denke ich, zu dem Punkt, den ich auch von dir gesehen hatte, nämlich, dass du bei einem dieser Sprünge ein Problem mit deinem Base-Schirm hattest und direkt nach dem Absprung zurück gegen den Berg gestoßen bist, gegen die Wand und dann dort lagst und gerettet werden musstest. Und wenn du magst, würde ich gerne einmal mit dir durchgehen, was da passiert ist und vielleicht auch, was du daraus gelernt hast.
Gern, ja. Ich muss vielleicht noch ein bisschen weiter ausholen, die Grundsituation so ein bisschen erklären. Auch so von nochmal so von Fallschirm aus dem Flugzeug zu Base-Jumpen. Das Problem ist einfach dadurch, dass man nur diesen einen Schirm hat beim Basejumpen und man halt sehr nah an irgendwelchen Objekten dran ist, vor die man potenziell davor knallen könnte, egal ob man jetzt im Freifall ist oder am Schirm oder wie auch immer, was du ja aus dem Flugzeug nicht hast, wenn du mitten irgendwo im Himmel bist, ist es halt so, dass diese Relation zwischen Error und Tod ist im Basejumpen sehr, 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 sehr hoch. Also, sag mal, in einem anderen Sport wie Skaten oder so, du machst halt einen Error und ich sag mal, das Schlimmste, was passieren kann, du knickst halt mit dem Fuß um oder du, ne, sowas halt. Und klar, da können natürlich noch wesentlich schlimmere Sachen passieren, aber so, ne, auf Masse gesehen.
Ja, klar, auch beim Skaten sind Leute gestorben, aber zum Beispiel beim Joggen, du kannst umknicken, es tut weh, du kannst einen schlechten Tag haben, Kreislaufzusammenbruch, aber das ist eher, wenn du beim Joggen einen Fehler hast, dann humpelst du halt nach Hause und wenn du beim Basejumpen einen Fehler machst, dann, ja. Well.
Absolut, das ist halt genau der Punkt und da muss auch jeder sich, der diesen Sport macht, bewusst sein und das ist auch eine Sache, die ich zum Beispiel vor meinem Base-Kurs gemacht habe. Ich habe tatsächlich mich auch so mit dem Tod beschäftigt und man muss sich einfach mal mit der Frage beschäftigen, was ist denn, wenn man jetzt auch dabei stirbt und ist man auch okay damit, dass man bei dieser Sache stirbt, weil im Base-Jumpen und vor allen Dingen im Wingsuit-Base-Jumpen sterben halt tatsächlich so auf, also pro Kopf gesehen, einfach sehr viele Leute, ja. Es kann schon, man kann Basejumpen sehr sicher gestalten. Das Problem ist einfach sehr, sehr häufig, also es gibt mehrere Probleme natürlich, aber sehr häufig sind einfach so Grundprinzipien wie Selbstüberschätzung, natürlich auch technische Probleme, die passieren können. Und ja, das sind so ein paar Grundkomponenten in so einem Sport. Also du musst dir natürlich vorstellen, warum machen das Leute, warum riskieren Leute in Anführungsstrichen ihr Leben. Keiner will in diesem Sport sterben, aber alle sind oder sollten damit okay sein, dass sie sich halt schon denken, es kann halt passieren so. Und das ist auch ein krasses Mindset, mit dem man sich so ein bisschen auseinandersetzen muss, wenn man in so einen Sport reingeht und auch, wie gesagt, tatsächlich okay sein muss, dass das halt auch passieren kann, dass das eine Möglichkeit ist, die passieren kann. Weil ansonsten lebt man in einem Fairy Tale, wenn du dir sagst, nee, ich gehe Basejumpen und da wird nie was passieren. Das ist halt wirklich eine sehr gefährliche Einstellung und ja, das ist sehr, sehr wichtig, dass man quasi auch so sich damit auch beschäftigt. Ja.
In der Vorbereitung hatte ich was über den Wingsuit-Piloten Geo gehört und dann mir auch angeschaut, der ist in Südafrika verunglückt und dann ging es um seinen Instructor und der hat Wingsuit-Fliegen nach Südafrika überhaupt erst gebracht und der meinte dann, dass von den Leuten, mit denen er angefangen hat, der ist jetzt Ende 70, da gibt es kaum noch wen. Und das liegt halt daran, dass die alle irgendwelche tödlichen Unfälle hatten. Und ich glaube, das ist so eine Frage der Zeit. Je länger man dabei ist, umso mehr Leute verliert man. Alle, die ich auch angefragt hatte im Vorfeld zu dem Gespräch, also ich habe mit 2, 3 Leuten gesprochen, alle hatten gerade jemanden im Umfeld, der einen Unfall hatte oder gerade jemanden, der auch einen schwerwiegenderen Unfall hatte. Also es ist eine enge Community, deswegen bekommt man es auch vermutlich schnell mit. Aber es ist auch sehr, sehr gefährlich, wenn man dann einen Unfall hat.
Hundertprozentig, also das kann ich mir gut vorstellen und das ist auch so ein bisschen so ein Spruch im Basejumpen, also es wird irgendwann passieren, ja, so, es ist einfach, es ist gar nicht so die Frage, wie und ob es passiert, sondern wann Und wie du auch schon selber sagst, das sagen manche Leute genau so, wie du es jetzt gesagt hast. Also, du kannst nicht 20 Jahre in diesem Sport sein, weil du bist dann irgendwann einfach tot. So. Das ist so ein bisschen so eine schwarze Humor-Mentalität natürlich so, aber so ist es halt teilweise auch einfach sehr, sehr wahr.
Ja, also entweder die Leute steigen aus oder sie haben einen Unfall.
Genau, richtig. Oder es gibt halt oder sie hören halt einfach auf, weil sie halt merken, es ist zu gefährlich oder genau, konzentrieren sich auf andere Sachen. Also, um das vielleicht auch anzureißen, also auch mein Instructor damals, der mich da reingebracht hat in diesen Sport und auch meine Wingsuit-Ausbildung gemacht hat, der ist zum Beispiel auch gestorben. Und es ist halt, also man ist quasi immer mit diesem Thema Tod irgendwie konfrontiert, wenn man in diesem Sport drin ist, weil auch, deswegen, wie du gesagt hast, in dieser Community ist man da sich so eng, weil die halt so klein ist. Es ist auch eine Sache. Einige Basejumper haben dann angefangen, die Tode der Basejumper zu analysieren, damit andere daraus lernen können. Ja, und das ist auch sehr wichtig und sehr gut. Und deswegen wird so jeder oder fast jeder Tod halt die halt wirklich gemeldet werden in so einer also internen Community. Da können sich dann die Leute quasi austauschen, wie ist das passiert und was können andere quasi daraus lernen, um es besser zu machen, weil es halt so gefährlich ist. Und deswegen ist man immer irgendwie mit diesem Thema Tod, also immer irgendwie konfrontiert, auf jeden Fall.
Ja. Fällt dir konkret was ein, was du aus einem Unfall von jemand anderem gelernt hast, oder lernt man dann nicht an der Stelle bei den Wetterbedingungen unterwegs zu sein?
Teils, teils. Also auf jeden Fall auch, ja. Auf jeden Fall, also es gibt viele Sachen. Es können so viele Sachen schiefgehen. Das ist halt das Problem auch. Und ich habe schon sehr viel gelernt daraus, definitiv. Also ich glaube, die meisten Sachen sind so wirklich Progression. Also dann zu gucken, dass man halt in seiner Progression drin bleibt, wo wir auch gleich auf meinen Unfall drauf zurückkommen, weil ich da nämlich auch genau diesen Fehler gemacht habe. Und einfach wirklich zu gucken, dass man, genau, wenn die bei irgendwelchen Bedingungen rausgehen und dann halt sagen, ja, fuck it, wird schon oder so. Oder halt, ja, irgendwelche Sachen sich abgezeichnet haben, das sind schon immer so ein bisschen so Hinweise. Ja.
Bevor wir zu deinem Unfall ins Detail kommen, mir wurde von unserem gemeinsamen Freund Imp ein Video gezeigt, wo du rufst, Imp, der Sprung ist für dich, alles Gute zum Geburtstag, und dann abspringst. Das war lustig, weil man wusste, du hast den Sprung gut überstanden. Aber sowas würde ich ungern als Video auf deiner Helmkamera finden, nachdem du verunfallt bist. Also hat sich das geändert oder widmest du weiterhin Leuten Sprünge?
Nee, am Ende, nee, voll. Also widme ich voll. Und das ist auch super ironisch, weil auch eine lustige Sache. Ich habe diesen Clip dreimal gemacht für drei Leute, die Geburtstag hatten, hab aber nur den einen Sprung gemacht. Das heißt, ich stand da oben, hab gesagt, hier, Ali, Happy Birthday. Und dann hab ich einen neuen Clip gemacht, hab gesagt, hey, Imp, Happy Birthday, der Sprung ist nur für dich. Und dann noch
der
für eine dritte
gar nicht
Person.
Nur für Imp.
Ja, genau. Verdammt. Und dann hab ich den Sprung gemacht und, ja, genau. Ja, das hab ich schon öfter gemacht und das finde ich auch lustig. Es gibt tatsächlich auch einen Exit, der heißt Happy Birthday. Also, deswegen ist es natürlich auch nochmal lustig. Ja, aber generell, so, man muss sich einfach vorstellen, man ist in so einem typischen Daredevil-Sport drin, ja, man ist, also deswegen machen das ja überhaupt Leute und riskieren ihr Leben, weil dieses Gefühl, was du kriegst, wenn du da springst, ja, das ist halt einmalig, das kriegen super wenig Leute auf der Welt und es ist natürlich ein Adrenalinkick, den du nirgendwo anders kriegen kannst in dieser Form und deswegen klingt es hier so ein bisschen wie so Junkie, klar, es ist ja Adrenalinsucht, Junkie irgendwo geredet, ne? Aber so dieses Gefühl macht es dann halt schon irgendwo wert, dieses Risiko einzugehen und ja, wie gesagt, wenn man Basejumpen safe gestalten will, kann man das halt auch machen, aber das Problem ist halt häufig, gibt es dann halt so einen Tipping Point, wo man dann halt nicht mehr das so safe gestaltet, ja.
Zu deinem Unfall, also ich würde das jetzt gar nicht kausal setzen, weil ich nehme an, du bist bis dahin auch nicht davon ausgegangen, dass dir so ein Unfall passiert, oder ist das was, was man immer mitdenkt? Also ich nehme an, obwohl man um Gefahren weiß, denkt man, das wird jetzt so und so ablaufen und so gut gehen, wüsstest du, dass es schief geht, würdest du ja nicht springen.
100 Pro, also das ist auch so eine Sache, man ist ja irgendwo, man muss sich sehr fokussieren bei so einem Sport, ja. Also man sollte auch nicht rausgehen springen, wenn man sich irgendwie, wenn man einen scheiß Tag hatte oder keine Ahnung, die Freundin hat gerade Schluss gemacht oder also man muss, es ist wirklich ein mentaler Sport, auch wenn es sehr körperlich aussieht, brauchst natürlich auch eine körperliche Komponente, aber es ist wirklich hauptsächlich ein Kopfsport und deswegen ist es ganz wichtig, mit einem Mindset da reinzugehen, dass man das auch schafft und das Ding ist halt, dass man, wenn man reingeht, ist man irgendwann und am Exit ist, dann ist man irgendwann in so einer Zone, ja, in so einer ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben kann, aber in so einer Zone, wo du dich nur noch drauf fokussierst, jetzt zu springen und einen Sprungschritt zu machen. Da ist alles andere um dich rum quasi so weg. Kennt man ja aus vielen Extremsportsachen so, ne, wenn irgendwelche krassen Tricks irgendwo machen und sowas. Wenn man da drin ist, dann springt man so oder so, wie du es schon ein bisschen gesagt hast, ja. Egal, was dann passiert so. Und genau. Und das Problem ist einfach nur, wenn man irgendwie zu leichtsinnig wird und das zu sehr auf eine leichte Schulter nimmt. Und das ist halt gerade bei so einem Sport halt einfach, ja, sehr gefährlich. Das Problem ist, wie gesagt, was ich gerade schon meine, man ist einfach, es gibt einen Typen im Basejump, ich weiß ja nicht, wie er heißt und wer das gesagt hat, aber es steht irgendwo. Der hat gesagt, wenn man Basejumpt, dann wachsen einen so Hörner. Ja, weil man ist einfach ein krasser Daredevil, der da irgendwo an der Wand lang fliegt und, ne, und man muss, also die größte Kunst beim Basejump ist es, diese Hörner irgendwie wieder zurückzudrücken irgendwann. So, oder generell einfach zurückzudrücken. Weil man denkt sich halt, ja, man kann noch ein bisschen weiter fliegen oder man kann noch einen Flip mehr reinmachen oder man kann noch. Und das ist halt eine ganz gefährliche Mentalität bei dem Sport. Und genau, ja.
Vor allem, weil die Toleranz, also es geht ja vielen in vielen anderen Lebensbereichen so, die meisten finden raus, wie viel Alkohol sie vertragen, indem sie zu viel trinken, kotzen, einen schlechten Tag haben und dann weniger trinken beim nächsten Mal. Ja. Und du kannst halt schlecht beim Basejumpen von zu niedrig abspringen rausfinden, okay, das war jetzt tödlich, beim nächsten Mal nehme ich 10 Meter mehr mit. Also da gibt es halt nur die Möglichkeit, dich an die Grenze heranzuwagen, aber es gibt nicht die Möglichkeit, die Grenze sinnvoll zu überschreiten und dann rückzuschalten, sondern du musst aus Vernunft anfangen, weniger zu machen.
100 pro, also das hast du richtig geil zusammengefasst, weil das ist jetzt für mich auch nach meinem Unfall eins der krassesten Learnings gewesen, dass ich einfach, also ich hätte an irgendeinem Punkt merken müssen, okay, bei mir läuft es gerade viel zu gut, meine Progression ist viel zu schnell und ich entwickle mich gerade viel zu schnell in diesem Sport und ich war auf so einem Selbstüberschätzungstrail sozusagen, dass ich an irgendeinem Punkt einfach selber hätte erkennen müssen, hey, du machst hier gerade Sachen viel zu schnell, obwohl du noch nicht eigentlich dafür ready bist. Und aber so einen Punkt halt zu finden, wenn es ja gerade läuft, ist halt super schwierig. Mhm. Und ja, das ist halt so ein bisschen auch das Ding.
Wollen wir deinen Unfall mal zusammenfassen? Also das Beruhigende ist, ich wusste ja, als ich das Video gesehen habe, schon, du bist wohlauf und bist wieder weitestgehend beisammen. Aber was ist da passiert?
Super, also voll gern. Ich habe auch ein komplettes Video dazu gemacht, wo ich auf fallschirmtechnischer Ebene und alles auch die Fehler analysiere. Gerade auch, weil ich das so mega gut finde, dass es in der Community sehr viele Leute gibt, die halt ihre Stories teilen, damit andere daraus lernen können. Und ich wollte auch sowas machen. Und ja, bei vielen hat man halt nicht die Möglichkeit, weil die einfach gestorben sind. Und viele wollen auch ihre Fails gar nicht so hochladen, ne? Das ist auch so eine Sache, die man zum Teil nachvollziehen kann. Genau, ich habe das dann schon auch sehr gern gemacht und ich habe auch sehr viel gutes Feedback dazu gekriegt und auch andere Leute, die nie ihre Fails geteilt haben, haben mir ihre Fails gezeigt und gesagt, hier, guck mal, mir ist das auch mal passiert und sowas halt, und das war wirklich cool. Und ja, mein Unfall, also der in diesem Video, deswegen wollte ich auf das Video hinauskommen, das Video heißt I Almost Died, also auch ein sehr
Ich werde verlinken. Auf jeden Fall.
Super, auch ein sehr eingängiger Titel. Auch, ich würde sagen, nicht zu clickbaitig, wenn man sich das Video anschaut. Genau, im Endeffekt ist die Vorstory diese. Ich habe endlich dieses Jahr mein Ziel, meinen Traum quasi so erreicht. Und ich war Wingsuit-Basejumpen. Also ich bin wirklich vom Berg gesprungen mit meinem Wingsuit, was ich immer machen wollte. Und genau, war eine Woche in Italien. Oder zwei Wochen, egal, wir waren eine Zeit in Italien. Ich habe da mit meinem Instructor zusammen die Wingsuit-Sprünge gemacht. Und es lief einfach sehr, 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 sehr gut. Ich habe das ganze Jahr aus dem Flugzeug Wingsuit geübt, nur für diesen Moment. Und dann war der Moment da und es lief einfach, also fast perfekt so für die Umstände. Natürlich war nicht alles perfekt, man kann viele Sachen verbessern. Aber also für wie es war, war es halt wirklich sehr, sehr gut. Und dann haben wir eine Woche lang die Sprünge gemacht. Ich habe insgesamt 25 Sprünge mit dem Wingsuit vom Berg gemacht oder von verschiedenen Bergen da in Italien. Und dann sollte es weitergehen in die Schweiz, wo halt dieser andere berühmte Sprungort ist. Lauterbrunn nennt er sich. Genau, in Lauterbrunn wollte ich dann quasi weiter an meinen Sprüngen üben. Und wir haben dann beschlossen, dass wir aber am Morgen für den allerersten Sprung in der Schweiz, wir waren so als Gruppe zusammen, wie das häufig ist, wollten wir zu so einem Exit gehen, wo man auch ohne Anzug rausspringen kann. Also da kannst du ohne Anzug es ist so ein bisschen so ein Anfängersprung, könnte man sagen, weil der auch relativ safe noch ist. Und weil da auch ein bisschen die Wand noch weiter weg ist, falls was schief gehen sollte, was gleich auch noch sehr interessant wird, wenn ich das weiter erzähle. Den haben wir quasi dann am Morgen gemacht, als wir alle in der Schweiz angekommen sind. Und wir sind dann hoch als Gruppe.
Wenn ihr da hochlauft und ihr springt darunter, dann habt ihr nur Gepäck mit, das ihr auch im Flug mit runternehmen könnt? Oder ist dann einer in der Gruppe, der das kürzeste Streichholz gezogen hat und der muss dann mit dem Rest wieder runterlaufen?
Ja, also, hast du absolut richtig gesagt. Also, wenn man da hochläuft, dann nimmt man eigentlich nur Sachen mit, die du auch wieder mit runterspringen kannst. Und das ist, deswegen läuft man eigentlich im Endeffekt mit seinen normalen Klamotten los und mit seinem Fallschirm. Der Fallschirm ist halt auch nochmal in einer Art Rucksack drin. Und der Rucksack ist meistens auch sehr leicht und faltbar, dass du den irgendwo dir, keine Ahnung, unter dein T-Shirt klemmen kannst oder in irgendeine Tasche packen kannst, genau. Und man nimmt auch möglichst nicht jetzt super viel mit, weil du weißt, genau wie du gerade gesagt hast, du musst es ja auch nachher wieder mit runterspringen, genau, ja. Genau, und dann sind wir quasi da hochgelaufen als Gruppe und genau, haben die ersten Leute runtergeschickt. Dann waren nur noch ich und mein anderer Kumpel, der übrigens auch in dem Video, was du schon mal gesehen hattest, wo wir auch diesen Flip gemacht haben von genau demselben Exit. Mhm. Wir wollten dann, waren dann noch quasi als Letzte oben. Wir haben schon viele Sprünge zusammen gemacht und wir wollten genau diesen Einsprung, den wir schon mal gemacht hatten, der schon mal gut gegangen ist, mit diesem Flip wollten wir nochmal machen. So. Und hier war jetzt dann schon so ein Problem, also da gibt es jetzt ganz, ganz viele Probleme. Ich gehe jetzt mal nur so auf so ein paar ein. Wie gesagt, ich bin auf alle einzeln dann bei mir im Video eingegangen. Aber das erste ist schon mal, also ich bin diesen Exit, diesen Sprung erst einmal gesprungen vorher und habe da auch schon gleich so einen Flip gemacht, ja. So, und das war schon, das ist schon so ein erstes Zeichen so von krasser Selbstüberschätzung, ja, weil sollte man nicht machen. Und natürlich, weil es das erste Mal gut ging und ich wollte noch eine Sache verbessern an diesem Flip, dachte ich mir halt, cool, also wir machen jetzt denselben Sprung nochmal und nur noch geiler, ja. So, und der wurde dann noch viel beschissener. Und wir sind dann, haben uns da quasi wieder ganz normal vorbereitet, mussten gucken. Jetzt kommen wir wieder zu dieser Mindset-Sache und warum ich diese Vorstory mit den Wingsuiten erzählt hatte. Weil ich hatte diese 25 Sprünge vorher im Wingsuit gemacht und es lief einfach mega geil. Ich habe das ganze Jahr richtig gut gewingsuitet, hatte eine super geile Progression drin und ich war quasi an so einem Peak von Selbstvertrauen. So, ich habe mir wirklich buchstäblich vor diesem Sprung gedacht, ey, Alter, selbst wenn jetzt ein bisschen was schief gehen sollte, ich habe also jetzt genug Erfahrung, um mich da easy rauszuwinden. Ja, nicht easy rauszuwinden, aber ich sollte es handeln können, ja. Und es ist so ironisch, dass genau dann bei so einem Sprung natürlich was passiert, wo du dann fast stirbst. Das ist einfach so sinnbildlich dafür, wie gefährlich Basejumpen ist und wie gefährlich so eine Selbstüberschätzung ist. Und einfach weil davor alles so geil lief und wie gesagt, ich hätte einfach selber so einen Punkt erkennen müssen, es läuft gerade viel zu gut, ich muss mal wirklich einen Step zurück machen. So.
Ist das, um da direkt mal einzuhaken, ich vermute mal, dass in der Community von Leuten, die so Extremsport machen, es auch schwierig ist, von jemand anderem so einen Tipp anzunehmen? Also hättest du Leute um dich herum gehabt, die sowas sagen wie, Kalle, du hattest jetzt 25 gute Sprünge, mach mal langsam, mach mal eine Woche Pause, hättest das gegeben oder ist das etwas, was der Community fehlt?
Ja, jein. Also das Ding ist, mit Community ist dann eher so das Ding, du hast gar nicht so viele Leute, die da so auf dich einreden. Du lädst jetzt nicht ein Video hoch und auf einmal sagen dir 10 Leute, ey, mach doch mal ein bisschen langsamer oder so, sondern erstens sind es sehr wenige Leute, ja, das heißt, so viele Leute sehen sowieso nicht. Und dann würden dir das ja wahrscheinlich auch nur Leute sagen, die dich kennen. Und mein Instructor, der, mit dem ich vorhin in Italien war, der hat auf jeden Fall schon so ein paar Sachen gesagt von, ey, weil ich habe schon in Italien eine Sache gemacht, die ich schon nicht hätte machen sollen, nämlich auch so einen Flip mit dem Wingsuit, ja, was auch schon viel zu früh war. Und da hat mein Instructor auch ganz klar gesagt, Keule, also, ne, er ist mein Instructor und ist ein super geiler Typ so, aber er hat halt gesagt, das muss nicht sein, das ist erst dein 20. Sprung gewesen und du machst ja schon diesen Flip in deinem Suit und so, ne? Und das hätte auf jeden Fall schon so ein absolutes erstes Zeichen, oder also wahrscheinlich schon ein 5. Zeichen sein sollen. Für, dass es gerade einfach zu schnell ist, ja. Und das heißt, wenn, es gibt schon so ein Feedback, aber es ist halt selten, weil es halt die Leute einfach so wenig sind, ne, aber von Leuten, Freunden und so kriegt man das da schon. Also wenn dann nur aus so seiner eigenen Bubble in der Bassjump-Bubble so. Mhm. Genau. Also da kam schon so was in die Richtung, aber genau. Aber das Problem war jetzt auch noch an diesem Sprung, dass, und das ist auch ein ganz krasser Punkt, der mir dann auch später erst so richtig bewusst geworden ist. Ich bin das ganze Jahr lang bin ich Wingsuit gesprungen und hatte diesen Anzug an. Ja. Also es ist ganz wichtig, das ist ja auch weil häufig klingen vielleicht so Sachen nach Entschuldigung oder irgendwas, aber ganz wichtig steht diese Mindset-Sache oben drüber erstmal. Es war ein völlig selbstüberschätzter Sprung. Das steht ganz oben drüber. Ich hätte Sachen viel langsamer machen sollen und langsamer angehen sollen. Und dann das nächste, jetzt kommen wir so in so technische Details, die auch noch obendrauf dazu auch noch scheiße waren oder dumm waren. Und es war zum Beispiel, dass ich das ganze Jahr in so einem Anzug gesprungen bin. Und es ist natürlich was komplett anderes, wenn du ohne Anzug springst. Du hast ganz andere aerodynamische Verhältnisse. Ja, einfach, kommst nicht so weit von der Wand weg. Du hast andere Begebenheiten. Und ich einen Sprung, den ich ohne irgendeinen Anzug von der Wand weg gemacht habe, war ein Jahr vorher dieser andere Sprung, wo ich auch diesen Flip gemacht habe. Das heißt, ich hatte auch sehr lange nicht mehr so eine gute Erfahrung oder Feeling dafür, jetzt ohne Anzug irgendwie einen Sprung zu machen und das auch noch mit gleich so einem Flip. Also das zeigt schon, da sind schon so ein paar Komponenten, die schon so eine schlechte Mischung irgendwie schon anreichern könnten.
Zu Zahlen, Daten, Fakten, weißt du, von wie hoch du abgesprungen bist und auf welcher Höhe du dann gelegen hast?
Ja, ich weiß nicht exakt. Ich kann kurz mal auch reinschauen. Also der Sprung hieß Lamousse und der ist, glaube ich, 500 Meter hoch ungefähr. Pi mal Daumen. Also
500 Meter ist Differenz von wo du abspringst bis zu da, wo du landest.
Richtig, richtig, richtig. Exit Points, oder ich kann kurz mal nachgucken. Es gibt zum Glück von der Schweizer Base Association super gute Seite, super coole Leute. Die halten diese, also da kannst du als Base Jumper reinschauen und kannst dich informieren, wie gefährlich sind die Sprünge, wie hoch sind die Sprünge und
es gibt in der Schweiz sehr gutes Kartenmaterial darüber, wo Bäume stehen und wie die Felswände sind und so weiter. Das ist eine der Sachen, die wird immer auch international bei Geoinformatikern hochgehalten, wie gut die Schweiz kartiert ist.
Ja, generell auch. Jetzt, wo ich das medizinische System auch noch kennengelernt habe, ist auch krass, super geile Versorgung. Ja, einfach ein reiches Land, merkt man einfach. Genau, also der Sprung ist 530 Meter hoch und es gibt immer eine sogenannte Rock-Drop-Komponente, die immer dazugeschrieben wird. Das bedeutet, wenn du jetzt vom Exit gerade runterfallen würdest, weil irgendwas schiefgegangen ist, wo ist der erste Punkt, wo du aufschlagen würdest? Und das sind in dem Fall 230 Meter. Ich kann dir nicht sagen, wo ich hängen geblieben bin am Ende, aber ich würde sagen, es war so irgendwo bei, keine Ahnung, also wahrscheinlich waren noch so 150, 200 Meter unter mir. Da bin ich dann irgendwo, genau, hängen geblieben. Und was halt passiert ist, ich bin halt gesprungen, hab diesen Flip gemacht, wollte auch noch zusätzlich dazu hinter mir Mittelfinger zeigen an meinen hinteren Kollegen. Also ganz viele, wie gesagt, wieder Selbstüberschätzungssachen. Und hab dabei diesen Flip verkackt und bin dabei so ein bisschen, da sind wir wieder, jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis von ganz am Anfang, worüber wir geredet haben, bin so ein bisschen in so einen Panikmode reingekommen. Und hab ein bisschen, ja, da ein bisschen rumgewackelt und rumgewindet und hab dann das macht man dann immer, wenn man in einer Paniksituation ist oder wenn man generell in so einer Situation ist, macht man einen Emergency Pull. Das heißt, man zieht einfach, weil solange du ziehst und der Schirm erstmal draußen ist, hast du erstmal schon mal eine Gefahr weniger. So, weil wenn du irgendwo einschlägst oder hängen bleiben könntest oder du zu spät ziehst, dann wird's auch scheiße. Ne? So, deswegen, in dem Fall kann man auch wieder debattieren, hätte ich vielleicht sogar noch ein bisschen länger fliegen sollen, aber ist egal, das sind alles so Technicalities. Also ich habe gezogen. Und mein Schirm geht auch auf und ich merke schon während des Ziehens, weil ich meinen Körper Richtung Wand gedreht habe, okay, der wird jetzt auf jeden Fall Richtung Wand öffnen. Und man guckt ja auch, also während der Schirm oben sich noch mit Luft füllt, guckt man auch nach oben, in welche Richtung könnte der jetzt hinfliegen. Und ich sehe, okay, ich werde jetzt gleich genau, wenn der Schirm komplett inflated ist, also mit Luft gefüllt ist, werde ich Richtung Wand fliegen. Genau perfekt auf die Wand drauf, so. In dem Moment hatte ich noch nicht so viel Angst oder so, weil das sind halt Sachen, auf die ist man mental irgendwo auch ein bisschen vorbereitet. Weil das Gute an einem Base-Schirm oder an den meisten Base-Jump-Schirmen ist, das können Skydive-Schirme zum Beispiel nicht, ist, die können rückwärts fliegen. Also wenn du hinten in die beiden hinteren Riser heißen, die also quasi in die beiden Strapse hinten, so ein Schirm hat ja vier Strapsen im Endeffekt, an denen der Schirm gehalten wird, und wenn du in die hinteren reingreifst und die richtig krass runterziehst, dann kann der Schirm stehen bleiben und sogar rückwärts fliegen.
Das heißt, wenn du einfach nur jetzt mal ohne Geschwindigkeit gerade vor der Wand runterfallen würdest und der Schirm ist offen und du guckst Richtung Wand, dann kannst du dich noch von der Wand abstoßen und von der Wand wieder weg Strecke machen?
Korrekt, korrekt. Du könntest wirklich richtig rückwärts fliegen. Du könntest hinten reingreifen, könntest die ganz, ganz runterziehen oder die sogenannten Toggles, das sind dann diese Bremsen, die man quasi zieht und mit denen man den Schirm lenken kann. Eins von beiden kannst du nach hinten ganz weit runterziehen und dann kannst du wirklich, der Schirm öffnet, du machst gar keine Vorwärtsfahrt, wenn du direkt sofort reingreifst und kannst sofort rückwärts fliegen. So, und dann man sinkt natürlich ein bisschen und dann fliegt man aber irgendwann rückwärts, genau.
Ist das ein Manöver, das man übt? Also,
ja.
Ich meine, trocken können ist das eine, aber macht man das dann auch, du springst irgendwo ab und fliegst mal absichtlich rückwärts?
Hundertprozentig. Also das ist eine der ersten Sachen, die man halt dann zum Beispiel an der Brücke, an so einer safen Environment, also da, wo jetzt nicht so viel passieren kann, übt. Also das, also zumindest bei einer guten, in einem guten Base-Jump-Instructing, was aber die ganzen Kurse machen. Das heißt, man springt, man übt dann wirklich direkt in diese Bremsen reinzugehen oder oben zu ziehen, fliegt dann rückwärts und dreht sich so raus, 180 Grad auf der Stelle, dass du quasi wieder von der Wand weg normal wegfliegen kannst. Also hundertprozentig, genau. Das Ding ist jetzt, bei mir ist eine Sache passiert. Also genau, das war jetzt erstmal die Baseline. Also der Schirm öffnet sich, ich fliege zur Wand. Ich weiß aber, okay, wenn ich jetzt hier hinten meine beiden Strapsen runterziehe, richtig stark, ist das noch machbar. Ja, dann kann ich mich noch rausdrehen, weil, wie gesagt, das ist auch eine Anfängerwand. Da hat man noch ein paar Sekunden Zeit, bevor man da irgendwie an die Wand fliegt. So. Ich ziehe, jetzt gibt's so auch noch ein bisschen mehr Backstory, aber ich habe mir über das Jahr, weil ich so viel in dem Wingsuit drin war, habe ich mir eine Sache falsch angewöhnt. Und zwar habe ich falsch in diese beiden Strapsen reingegriffen. So, und das habe ich mir über das ganze Jahr angewöhnt und habe es dann auch beim Basejump mit dem Wingsuit vorher falsch gemacht. Das heißt, ich habe das ganze Jahr mir ein Bad Habit angewöhnt in meinem Kopf. Also wirklich ganz, ganz, ganz schlimm, was mich dann echt fast mein Leben hätte kostet. Ja, zusätzlich zu diesen anderen Komponenten, wie gesagt, Selbstüberschätzung und so weiter. Aber nur, wenn man, das ist halt das Ding, man macht einen kleinen Error und gleich ist irgendwie die Fallhöhe zum Tod halt so viel größer. Das ist so krass. So, und ich habe mir was angewöhnt, nämlich ich habe da falsch reingegriffen. Ich hätte höher greifen müssen, damit ich quasi nicht abrutsche. Und genau das ist passiert. Das heißt, meine Reaktionszeit, sieht man auch im Video, war eigentlich nicht schlecht. Ich habe relativ schnell reingegriffen, habe direkt versucht, das hinten runterzuziehen. Das Problem ist, weil ich schlecht reingefasst habe, was ich mir schlecht angewöhnt habe, bin ich abgerutscht mit meinen Handschuhen und es gab quasi keinen Input auf den Fallschirm. Das heißt, ich versuche zu ziehen, man sieht es auch im Video, ich versuche dann nochmal zu ziehen, weil ich merke, oh fuck, es bremst nicht. Ja? Und dann ja, hast du halt auch nur ein oder zwei Versuche und wenn es da nicht klappt, dann ja, bist du halt einfach fucked irgendwann. Und genau das ist dann passiert, dann bin ich in die Wand gekracht gerade. Man weiß auch als Basejumper, es gibt jetzt noch einen Moment, wo was Gutes passieren kann. Und zwar, wenn der Schirm gegen eine Wand kracht, dann kollabiert der erstmal, weil keine Luft mehr reinkommt von der Anströmung. Dann kollabiert dieser Schirm, du fällst ein paar Meter, der Schirm wird sich wieder mit Luft füllen und dann kannst du nochmal versuchen, dich rauszudrehen, indem du an einen dieser Strapse ziehst und du dich nach links oder rechts halt rausdrehst. So, und genau das ist passiert. Ich bin gegen die Wand gekracht. Ich wusste, okay, fuck, das ist jetzt quasi so ein bisschen meine letzte Chance. Der Schirm wird jetzt runtersacken, wird sich mit Luft füllen. Ich greife diesmal richtig rein und drehe mich nach rechts raus. Aber in dem Moment checkst du halt nicht, was es genau unter dir ist. Jetzt unter dir eine Kante, ist unter dir der Wald. Du bist einfach nur, du versuchst dich zu drehen und betest einfach nur, dass es halt funktioniert so. Mhm. Also drehe ich mich raus und bleibe dann auf den nächsten Vorsprüngen, die da halt so ein bisschen rausgeguckt haben, schlage ich auf und bleibe dann hängen. Und bleib dann da an so einer echt krassen Stelle hängen, kurz also vor dem nächsten Drop von 100 Meter oder so und bin da quasi zum Stehen gekommen. Und dann, ja, liegst du da erstmal. Und ja, dann ging erstmal die richtige Session los, ja. Mhm.
Und das hast du ja in dem Video auch alles dokumentiert, wie du dann da auf diesem Überhang liegst, wo auch mein erster Gedanke wäre, hat man da dann erstmal nicht Sorge, dass der Schirm, der um einen herum hängt, also wenn du auf dem Schirm liegst, nehme ich an, ist es sehr rutschig, wenn der Schirm runterhängt, kann die nächste Böe dich da aus der Wand ziehen, also ist nicht der Schirm etwas, was man eigentlich als allererstes loswerden möchte oder ist man noch gar nicht so weit, sondern versucht nur, sich irgendwo festzuhalten?
100 pro. Also erstmal hast du vollkommen recht, das ist auf jeden Fall auch einer der ersten Gedanken von mir gewesen und auch als ich dann irgendwann später telefoniert habe, habe ich auch zu denen gesagt, ey, wenn der Helikopter kommt, passt auf, dass der mich nicht runterpustet. Ja, also das ist auf jeden Fall eine Sache, weil ich wirklich so krass an der Kante hing. Hätte sich das Ding nochmal aufgebläht, hätte es mich auf jeden Fall runterziehen können. Es war zum Glück an dem Tag nicht viel Wind und der Schirm lag auch so ein bisschen so, dass er jetzt nicht irgendwie wieder Luft fangen konnte, deswegen war es okay. Aber genau, sorry, ich habe den ersten Teil der Frage vergessen. Also der.
Nee, ich hatte gefragt, genau, mit dem Schirm, ob man dann Bedenken hat, von wegen, muss ich den jetzt schnell loswerden, damit ich hier nicht abrutsche und so weiter. Oder genau, ob man da noch gar nicht hinkommt, weil man sich einfach nur in die Wand krallt.
Genau, das Ding ist beim Basejumpen, das gibt's halt beim Skydiven, da kannst du einfach deinen Hauptschirm abtrennen, aber beim Basejumpen geht das nicht. Beziehungsweise es gibt Basejump-Fallschirmmodelle, wo das geht, aber das ist eigentlich nicht die Regel. Also beim Basejumpen hast du wirklich, kannst du deinen Schirm nicht einfach so abmachen. Der ist immer an dir dran, quasi. Du kannst nur das ganze, dieses ganze Ding ausziehen. Aber ich lag da halt an der Kante, wo du, also, wo wenn ich mich noch irgendwie 10 cm nach rechts bewegt hätte, dann wäre ich einfach nochmal 100 Meter runtergefallen. Deswegen war da die einzige Hoffnung. Ich bin da halt gelandet und zum Stehen gekommen. Und du weißt halt, weil du kennst es von den ganzen anderen Fällen, die schon passiert sind, wenn du jetzt hier irgendwie an dieser Kante lang genug durchhalten kannst, dann kann dich der Helikopter holen. Das geht dir als erstes durch den Kopf. So, und dann hältst du dich natürlich erstmal irgendwo fest. Ich habe mich so an so 2 Grasbüscheln festgehalten. Dann habe ich erstmal geguckt, wo ich so bin, habe so ein bisschen meinen Kopf bewegt, aber auch nur leicht, weil ich gemerkt habe, oh, ich rutsche hier so ein bisschen und sehe dann aber auch, oh fuck, ich bin hier genau am Abhang und ja, will mich nicht weiter bewegen, ich muss irgendwie jetzt hier durchhalten, bis der Helikopter kommt. Genau, und das war dann quasi die Ausgangssituation, wie ich da lag.
Deine Kollegen haben dann die Polizei informiert oder direkt schon die Höhenrettung?
Genau, also ironischerweise war halt irgendwie, ich weiß gar nicht wie, aber, also genau, das Erste, was passiert, wenn halt, es sind ja schon Leute vor mir gesprungen und die haben das gesehen, sobald du siehst, dass irgendwer irgendwie in die Wand fliegt, ist natürlich erstmal schon mal so ein Fuck-Modus aktiviert für alle anderen. Wenn du siehst, da hängt einer jetzt irgendwie an der Wand, wird sofort der Helikopter gerufen. Und ironischerweise war es bei mir wohl so, dass gerade irgendwie 2 Polizisten direkt irgendwo da waren, uns wohl gesehen hatten oder direkt vorbeigefahren sind oder irgendwie sowas. Genau, das heißt, die Polizei ist jetzt kein Muss, die wird dann meistens auch noch gleich alarmiert und mit rangeholt. Bei mir war sie jetzt schon direkt da, aber das Wichtigste ist erstmal die Helikopterrettung, die dann quasi irgendwie, genau, sich irgendeinen Plan machen muss, weil das war das Nächste, weil ich lag da richtig scheiße in der Wand drin, weil die auch so ein bisschen konkav ist. Und die müssen dann auch erstmal gucken, wie können wir den da überhaupt holen mit dem Seil. Dann das Nächste, was du auch schon gesagt hast, wenn der Helikopter zu nah dran ist, pusten wir den runter, weil ich hatte nicht viel Platz, wo ich da lag. Und genau, das ist dann so ein bisschen der Ablauf, der dann passiert.
Du hattest in deinem Video erzählt, für dich hat es sich angefühlt wie 10, 15 Minuten, aber es waren ein paar 20 Minuten, bis der Heli da war oder so um den Dreh.
Das war wirklich crazy. Das war eine der krassesten Erfahrungen, die ich so mit meinem eigenen Gehirn und in der Selbstreflexion je gemacht habe. Also ich bin mir, nachdem dann alles so ein bisschen vorbei war und ich im Krankenhaus lag und ich abgeholt wurde, vom Heli gerettet wurde und alles, war ich der Meinung, der absoluten Meinung, und ich habe ja danach auch im Krankenhaus auch anderen so Sprachnachrichten geschickt, habe gesagt, fuck ey, ich lag da so 10, 15 Minuten lang, bevor die mich geholt haben. Und dann kamen meine ganzen Freunde ins Krankenhaus. Und ich habe so auch das wieder so gesagt, oh Alter, das waren die krassesten 15 Minuten meines Lebens. Und dann haben die gesagt, alter Kalle, du hingst da 40 Minuten oder so. Es waren am Ende, ich glaube, so 35 Minuten ungefähr. Aber das ist so krass, ich habe denen nicht geglaubt. Also wirklich, ich habe wirklich gedacht, what? Ich meinte jetzt, bis sie mich abgeholt haben. Ja, ja, du warst da 35 Minuten. Ich war so, what the fuck, was hat mein Brain da gemacht? Also ich muss wirklich an irgendeiner Stelle in so einer Art Survival-Modus geschalten haben mit meinem Kopf, dass ich kein Zeitgefühl mehr hatte. Also das war wirklich ein Brainfuck, Alter.
Vor allem dann auch das Glück zu haben, dass nicht an demselben Tag gerade jemand anderes einen Helikopter braucht, sondern dass der sofort losfliegen kann und dich dann da rausholt.
Ja, das ist auch ich kann nur größten Respekt an die Air Glacier heißen die. Das ist ein Helikopterunternehmen da unten in Lauterbrunn und die fliegen auch normalerweise, fliegen die halt Sachen hoch und runter, da zu den Hotels, die oben auf den Bergen sind und so, und helfen bei den Materialien. Und das läuft dann wohl so ab, das habe ich jetzt hinterher auch gelernt, wenn so ein Notfall ist, dann müssen die erstmal irgendwie aus dem Dorf, generell fragen die Bergretter an. Die holen die dann zu der Helikopterstation. Ich hatte schon riesiges Glück, weil dieser Lamus-Exit ist wirklich der nächste zur Helikopterstation. Man kann quasi den Helikopterlandeplatz von oben sehen. So, weißt du? Also ich habe da auch schon ganz, ganz riesen Glück gehabt, dass es so schnell ging. Und die holen dann die Leute, die Bergrettungsleute, und dann machen die sich halt zusammen ein Bild. Also bei mir, der Helikopter musste dreimal anfliegen. um zu gucken, wie die mich da rausholen können. Und genau, dann schicken die den Heli los, da war ein riesenlanges Seil dran und dann haben die mich eingeklinkt und wieder abgeholt. Und genau, ja.
Wir sprachen ja schon mal über den Kostenfaktor dieses Hobbys. Ich nehme mal an, so eine Bergrettung gibt es auch nicht gerade für umsonst oder als Versicherungsleistung.
Yes, das ist auch ein super interessantes Thema. Da haben mich auch super viele nachgefragt. Und ich habe jetzt erst vor ein paar Tagen die Rechnung gekriegt. Das heißt, du bist jetzt hier der exklusive, ich kann jetzt hier die exklusiven Details leaken, wie viel so ein Helikoptereinsatz kostet. Also so ein Einsatz, also dieser Einsatz ging 35 Minuten ab, also Bergrettung, und dann wurde ich nochmal 35 Minuten oder 40 Minuten mit dem Helikopter ins nächste Krankenhaus geflogen. Und das hat insgesamt, nur der Helikopter hat 8.000 Schweizer Franken gekostet. Und dann noch 1.000 Schweizer Franken für die Bergretterleute an sich, die dranhingen. Und dann halt Krankenhauskosten, da weiß ich noch nicht genau, wie und was da, genau. Und das ist jetzt auch eine, jetzt natürlich die nächste Frage, wie bezahlst du sowas, ne? Das ist jetzt auch eine sehr gute Sache, mit der ich mich jetzt auch beschäftigen musste. Und ich habe die Antwort noch nicht mal hundertprozentig, weil die habe ich erst, nachdem alles bezahlt wurde, von wem auch immer. Also ich habe das Ganze eingereicht bei meiner Krankenkasse. Ich habe zum Glück eine ADAC-Auslandsversicherung. Und es gibt auch noch eine Sache, die Basejumper oder Leute, die Bergsport machen oder generell in der Schweiz abschließen können. Das nennt sich REGA. Und REGA ist die... Ich weiß gar nicht genau, was genau die REGA ist. Das können wir nochmal schauen. Aber REGA ist quasi auch die Bergrettungsinitiative da unten. Und die übernehmen wohl, wenn keine Versicherungen mehr auch mehr bezahlen, dann können die entscheiden, ob die noch den Restbetrag auch noch bezahlen oder nicht. Genau. Ein sehr guter Service, weil man bezahlt, glaube ich, 40 Schweizer Franken im Jahr. Ja, ist natürlich dann jetzt, wenn das jetzt dann so... Ich habe, wie gesagt, es kann jetzt natürlich auch passieren. Ich habe alles eingereicht. Es kann jetzt passieren, keine Ahnung, es wird vielleicht auch gar nicht gezahlt und ich müsste es komplett selber tragen. Ich meine, klar, wäre jetzt natürlich finanziell scheiße für mich, aber ich meine, wie viel ist dir dein Leben wert so, ne? Also ich zahle es sehr, sehr gern. Egal wie, ja. Genau, das ist so ein bisschen, was da zusammenkam. Also gute 10.000 Euro für so einen Einsatz, genau.
Das ist auch in der Dimension, wenn Leute erzählen, dass sie beim Höhenwandern Zwischenfälle hatten und sie brauchten dann hier Garmin InReach, ist ja auch ein bewährtes System, also ein Satellitennotruf, da kostet dann auch die Höhenrettung um die $10.000. War das für dich neben deinen, du hast ja gesagt, Learnings aus den Fehlern, die du gemacht hast, so ein Wendepunkt? Also gibt es das Basejumpen bis zu dem Unfall und seit dem Unfall oder ist das alles noch zu frisch? Also der ist ja wann am Anfang November gewesen, Oktober gewesen?
3. Oktober, genau. Also mein zweiter Geburtstag, 3. Oktober. Und es ist auf jeden Fall, also es wäre krass, wenn sowas nichts mit einem machen würde, würde ich sagen. Also ich kann dir nicht sagen, wann ich das mental komplett verarbeiten, ich kann dir nicht sagen, wann das mental verarbeitet wird insgesamt. Weil ich habe schon, also das Gute war für mich schon mal, ich habe mich direkt am nächsten Tag an die Footage rangemacht, habe das alles nochmal gesehen und durchlebt. Und ich habe ja auch dieses Video geschnitten. Und natürlich auch nochmal so viel mit den anderen geredet und das, also ich musste natürlich auch immer mal Pausen machen. Ich habe auch super viel geweint in den paar Tagen, weil einfach so viel emotionaler Ballast da abgefallen ist und so. Mhm. Genau, und da, das Ding ist, ich glaube, wo ich es am meisten gemerkt habe, weil du es gerade so geil gesagt hast, mit gibt's ein Springen vor diesem Unfall und eins nach dem Springen. Bevor ich diesen Unfall hatte, haben wir ja vorhin auch drüber geredet, man muss sich halt bewusst sein, dass man in diesem Sport stirbt. Hätte mich jemand gefragt, okay, dir ist schon bewusst, dass du in diesem Sport sterben kannst und willst du das Risiko eingehen? So, und dann hätte ich sofort gesagt, ja, sofort. So. Und jetzt ist es so, ich habe mir nämlich dieselbe Frage nochmal gestellt und ich sage nicht sofort ja. Das habe ich auf jeden Fall gemerkt. Ich sage wahrscheinlich immer noch ja, aber nicht so sofort. Und das heißt schon, dass es was gemacht hat und ich glaube, ich werde es merken, wenn ich das nächste Mal halt wieder springen gehe. Weil ich werde auf jeden Fall weiterspringen. Und ich werde dann wahrscheinlich merken, dass... Ja, also da werde ich dann merken, ob es mich mental irgendwie beeinträchtigt. Und das ist halt auch so eine Sache, an die man denken muss, weil beim Basejumpen, wir erinnern uns, es ist ein mentaler Sport und es darf dich nichts beeinträchtigen. Mhm. Das heißt, du darfst nicht da oben stehen und darfst denken, fuck ey, beim letzten Mal ist dieser Sprung schief gegangen. Weil dann wird es erst richtig schlimm, ja, sondern... Du musst halt wirklich mit vollem Selbstbewusstsein und allem dich genauso abstoßen, wie du da runterspringen und dich reinjagen, in Anführungsstrichen. wie als ob nie irgendwas passiert ist. Das ist halt auch ganz wichtig. Und das ist so eine Sache, da muss man natürlich auch dann sich erstmal auch wieder rantasten. Ich gucke mir das auch an, wie ich mich fühle. Natürlich auch wieder ein bisschen Confidence aufbauen und so. Und genau. Ich denke, dass das Gute ist, dass ich dieses Video gemacht habe und mich auch, also diese Selbstreflexion, die war ganz, ganz wichtig. Ich glaube, hätte ich die nicht gemacht, wäre ich jetzt jemand, keine Ahnung, der sich gesagt hätte, ach komm, ich habe jetzt, also das war jetzt nur, weil, keine Ahnung, ich hatte Handschuhe an und bin da abgerutscht an meinen Bremsen und hätte ich keine Handschuhe angehabt, wäre das ja alles gut gegangen. So, das ist richtig, aber das ist vielleicht so zu einem Zehntel richtig. Es fängt auf jeden Fall bei dem Mindset an, was ich da hatte, genau zu diesem Zeitpunkt. Und man muss einfach sagen, ich habe einen Learning gekriegt, für das, keine Ahnung, 10 andere Basejumper sind bei derselben Aktion gestorben. So. Und ich habe das einfach überlegt mit eigentlich fast keinem, also wirklich nur einem Kratzer, wenn man so will. Ja. Und deswegen habe ich hier ein Learning gekriegt, was vielleicht nur eine Handvoll Basejumper hier in ihrem Leben oder in ihrer Basejump-Karriere hätten kriegen können. Und das will ich halt schon natürlich auch nutzen.
Eine Frage hätte ich noch. Und zwar habe ich im Vorfeld jetzt zu der Sendung oft darüber nachgedacht, wäre ich Betreiber einer Plattform wie Instagram, YouTube und so weiter, wo du ja deine Clips hochlädst, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Werbepartner sagen, das ist uns zu riskant. Also nicht mal, weil das, was der Kalle macht, ist riskant, sondern das machen dann Leute nach, weil die durch andere Leute auf YouTube oder Instagram motiviert sind. Wir wollen nicht, dass vorher Coca-Cola oder wer auch immer da ihre Werbung schalten, bevor halt so Extremsport passiert. Und jetzt könnte man sich ja durchaus vorstellen, dass die Plattformen sagen, wir limitieren solchen Extremsport in der Reichweite. Und was ich bei allen sehe, ist, dass sie mit Kameras springen. Könntest du dir auch einen Extremsport, ein Wingsuit-Fliegen vorstellen, wenn die Social-Media-Plattformen sagen, ihr dürft die Bilder nicht mehr teilen? Also etwas, das ein Offline-Hobby für die Community ist.
Boah, super interessante Frage, sehr gute Frage. Also ironischerweise, weil du das so auch angesprochen hast, tatsächlich auch weiß ich auch aus zweiter, dritter Hand, dass auch Red Bull sich mal genau dieselbe Frage gestellt hat. Und ich glaube auch, also das ist jetzt ein absolutes Hörensagen, ich weiß, ich kenne die Details nicht, aber auch tatsächlich auch mal bei ein paar oder an irgendeiner Stelle mal gesagt haben, sollen wir denn noch weiter Wingsuiter bei uns aufnehmen, weil dieser Sport halt so mit dem Tod behaftet ist und so weiter. Und das ist ja eigentlich auch genauso ein bisschen die Antwort auf deine Frage, so mit den Sponsoren. Und jetzt die Frage, ob man, ob ich springen würde oder generell man springen würde, wenn man die Kameras nicht hat. Also ich kann dir sagen, sehr viele im Base-Sport würden das machen. Ich glaube, ich würde jetzt an diesem Punkt, wo ich jetzt bin, das auch weitermachen, auch ohne Kamera. Aber ich muss dazu sagen, dass, also bei mir ist es vielleicht nochmal so ein Sonderfall, weil ich habe mein ganzes Leben mit Bewegtbild, Social Media, YouTube zu tun gehabt und habe generell einfach auch einen, das ist auch ein Hobby von mir, so wie Fallschirmspringen Hobby von mir ist Videos schneiden oder coole Videos raushauen, auch ein Hobby von mir. Und es ist definitiv auch ein Teilgrund, warum ich diesen Sport angefangen habe, weil ein Teil von mir wusste, das sieht geil auf Kamera aus. Es ist nicht der Hauptgrund, aber es ist so ein Teil ist da auf jeden Fall mitgeschwungen. Deswegen ist die Frage echt nicht leicht zu beantworten, aber ich würde sagen, jetzt an dem Punkt, jetzt wo ich jetzt generell auch einfach drin bin, würde ich es auch weiterhin machen, aber angefangen, da war schon auch der Grund, dass man es auch cool auf Social Media zeigen konnte. So, ne?
Alles klar. Social Media, dein Kanal, einer für Kalle, werde ich auf jeden Fall verlinken. Dann danke Kalle für deine Zeit und die Ausführungen über das Wingsuit-Fliegen und bleib sicher bei deinen Sprüngen. Ich habe Hoffnung.
Danke, das ist lieb von dir. Ich versuche die Hoffnung zu nutzen und wünsche dir ebenfalls dasselbe. Viel Erfolg mit dem Podcast hier. Richtig geil. Danke, dass du mich da hattest.
Ciao, ciao.
Ciao.